und ich, Robert, wir haben die Geschichte studiert. Wir sind jetzt Teil der Geschichte. Wir stecken mitten in einem Krieg, der schon seit Ewigkeiten geführt wird, um ein so mächtiges Geheimnis zu bewahren, dass, wenn es enthüllt würde, die Fundamente der Menschheit einstürzen ließe.
Ich bin hier auf etwas gestoßen, das ich nicht verstehe.
Werden Sie Zeuge der größten Vertuschung in der Geschichte der Menschheit.
Hallo und herzlich willkommen zu Episode 500 des Bahnhofskinos. Yay!
Wir haben es geschafft quasi. Also, eigentlich haben wir es schon vorher Ewigkeiten geschafft, aber
ja.
Wer will denn da so spitzfindig sein?
Ja, ja. Ich habe in einem Podcast-Format gesehen, ich weiß nicht, welches das ist, aber die haben das so ein bisschen prokrastiniert, weil die, glaube ich, auch keine gute Idee hatten für ihre Jubiläumsfolge. Ich glaube, da ging es aber um was anderes, um die 250 oder also irgendwas Niedrigstelligeres. Mhm. Und die haben dann angefangen 249.1, 249.2 und sowas aufzunehmen oder rauszusenden. Und bis sie dann bei der 250 waren, hat es Wochen gedauert. Aber
aha, bis sie eine Idee hatten.
Genau. Ja.
Kann ich gar nicht nachvollziehen, keine Idee zu haben zur 500.
Ich habe das Gefühl, wir haben ungefähr 30 gute Ideen für die 500. Folge verworfen, bis wir dann hier bei dieser gelandet sind.
Korrekt.
Und ja. Ist sie gut? Das ist eine Idee.
Ich möchte mich da jetzt nicht festlegen. Oder ja. ich versuche Zeit zu schinden wie ein Politiker und sage, das ist eine sehr wichtige Frage und ich bin sehr stolz, dass Sie ausgerechnet mir diese Frage gestellt haben. In der Zwischenzeit flüstert mir mein Assistent irgendwie eine Antwort ins Ohr.
Das bin doch.
Ja, genau.
Ja, vielen Dank, also für die Menschen, an die Menschen, die hier mit votiert haben oder mittlerweile, also will einfach heißen, Wunschfilmtitel geäußert haben und wir hätten uns gewünscht, vielleicht zwei Filme zu ziehen, die uns näher am Herzen gelegen hätten, aber so ist eben auch ganz gut und um nicht zu zitieren, ach du Scheiße, also vom Ende der letzten Folge, irgendwie hat das ja auch was für sich, wenn man einfach mal so einem Film begegnen kann mit ach du Scheiße, mit diesem Gefühl.
Ja, ja, in der Tat. Also ich jetzt beim Gucken dieser beiden Wunschfilme dachte ich so bei mir, wow, der eine Film versucht zu stark cool zu sein und scheitert und der andere versucht es irgendwie gar nicht und scheitert noch stärker. Das ist, ich weiß nicht so genau. Ich meine, vielleicht ist das sogar so ein kleines bisschen symptomatisch für unser Format. Ich weiß
ja,
es nicht.
Ja, ja. Ich habe echt, also mich hat große Nervosität geplagt diese Woche vor der Aufnahme, weil ich habe am vergangenen Wochenende, um mal ein ganz kleines bisschen vorwegzugreifen, The Da Vinci Code, also Sakrileg im Deutschen, geguckt und ich hatte dazu sehr, sehr starke Gefühle. Mhm. Ich kann jetzt auch schon mal vorwegnehmen, stark negative Gefühle.
Ja.
Und ich hatte ein bisschen die Befürchtung, dass wir uns da noch nicht mal irgendwie auf halbem Wege begegnen, sondern irgendwie gar nicht begegnen und du möglicherweise mir jetzt entgegentrittst mit, nee, Patrick, weißt du, der ist richtig
ach, du
gut.
Heilige. Nee. Also ich muss ganz ehrlich gestehen.
Weil HörerInnen mögen unsere Streitgespräche, aber ich mag die ja gar nicht.
Nee, ich bin da auch harmoniebedürftiger. ich hatte mal deutlich stärkere Gefühle dem Da Vinci Code gegenüber. Ich glaube, da bin ich so ein bisschen altersmilde geworden. Mhm. Aber ich bin sehr gespannt auf deine starken Gefühle und hoffe ja so ein kleines bisschen, dass meine vielleicht wieder zurückkommen durch das Gespräch, damit es irgendwie auch interessanter ist.
Ja.
Genau, also wir werden sehen. Ich habe auch die eine oder andere Lanze zu brechen für, sagen wir mal, vielleicht nicht unbedingt die Verfilmung, aber so die ganze Idee dahinter. Aber es ist...
Wir sind eigentlich schon wieder viel zu scheiß diplomatisch.
Also. Ja, aber ich kann da auch nicht aus meiner Haut.
Ja, ich.
Dafür muss ich ja auch vorwegschicken mit Gunman. Das ist der erste, über den wir heute reden.
Richtig.
Hatte ich ein kleines bisschen mehr Spaß alles in allem, aber auch da ist einiges zu sagen und so richtig gut ist er auch nicht. Aber ich habe eben das Gefühl, die Fallhöhe ist einfach nicht so hoch.
Sehr schön. Ja. Sehr schön ausgesprochen.
Nicht wahr?
Danke doch mal übrigens an Matt oder Maid, wie auch immer man das ausspricht, für Gunman, der sich das im Discord gewünscht hat und ebenfalls im Discord reiner Zufall. So heißt nicht hier unsere Hörer, sondern der heißt Bürdax, der hat sich eben The Da Vinci Code gewünscht. Und wir können ja nochmal die Genese kurz erklären für die Menschen, die uns nicht regelmäßig hören, beziehungsweise auch nicht hinter der Patreon-Paywall rumlungern. Wir haben, glaube ich, in unserer Bonusfolge zu Der Name der Rose kurz über das Foucault'sche Pendel von Echo gesprochen und ich glaube, in dem Kontext, glaube ich, uns auch zu Da Vinci Code geäußert.
Korrekt.
Also so zum kleinen, so dummen Bruder vom Foucault'schen Pendel.
So erinnere ich mich ehrlicherweise auch. Und im Brustton der Überzeugung meinten wir, dass wir über den nie reden werden würden. Was natürlich, also ist ja klar, dass wir damit so ein bisschen die Büchse der Pandora geöffnet haben. Mhm. Und jetzt wollten es einige. Und naja, so ist es halt geworden. Das ist unsere 500. Also offiziell 500. Episode.
Ja,
ich habe wirklich nicht mitgezählt, was da noch so an Bonussen und Spezialepisoden und ich weiß gar nicht, hatten wir damals die James-Bond-Reihe eigentlich offiziell mitgezählt?
Ja.
Hatten wir.
Die schon, aber tatsächlich, ich glaube in den Anfangsjahren, wenn wir immer so Jahresrückblicke gemacht
haben.
Waren das dann Bonusfolgen komischerweise. Dann habe ich aber auch wiederum so Gastfolgen regulär als Bahnhofskinofolgen betitelt, was ich jetzt auch seit ungefähr 5-6 Jahren nicht mehr mache.
Ja.
Aber habe ich in den Anfangsjahren dann doch durchaus gemacht. Also insofern, das gleicht sich alles wieder so aus. Und ich würde jetzt sagen,
sind wir wohl bei 520 oder so?
Ja, wahrscheinlich 520 plus ungefähr 50, 60 gemeinsame Bonusfolgen.
Ja,
Hinter der Paywall bei Patreon. Und an der Stelle sei auch nochmal gesagt, danke an die Menschen, die uns unterstützen. Ja. Und auch danke an die Menschen, die uns jetzt nicht finanziell unterstützen, sondern einfach mit Zuspruch und vielleicht einer netten iTunes-Bewertung oder einer Spotify-Bewertung. Ich glaube, mittlerweile kann man sich dazu auch äußern. Und die einfach hier unsere kundtun über missachtetes Kino, das auch mal hochzuloben.
Ja.
Passt ja auch super, also zu so einem Mission Statement hier, die Filme heute. Nicht. Also zu 50%.
In gewisser Weise schon, wobei, und damit wäre ich ja eigentlich schon fast so ein bisschen in dem 1994er Film von Darren Serafian.
Der hat gar keine Lobby hierzu, dann habe ich das Gefühl.
Okay. Ich glaube, der sollte viel, viel größer sein, als er letztendlich geworden ist. Er wirkt jedenfalls sehr groß und mit 10 bis 11 Millionen Dollar Budget, wie ich hier lese bei der Wikipedia, ist er auch ja nicht gerade ein winziger Fisch.
Ja.
Nun mit 3,5 Millionen Einspielergebnis dann schon wieder und so.
Aber das sind doch Filme, die machen ihr Geld auf Video, glaube ich.
Das kann durchaus sein. Ja. Wobei, ich hatte von dem Film nie irgendwas gehört. Und ich mag Stephen Sommers. Ne? Also ja, wir hatten das ein oder andere Mal über ihn gesprochen. Also hier mit The Mummy und G.I. Joe. Und ich würde
alles Filme, die du deutlich lieber mochtest als ich.
Ich weiß, ich würde auch gerne mal Van Helsing machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Aber
vielleicht ohne mich oder so? Vielleicht in einem Spin-off?
Warum nicht? Van Helsing ist einfach so grandios und gnadenlos gescheitert. Aber hat so viel Potenzial. Ich kann mich immer nicht so richtig entscheiden, ob ich ihn mag oder nicht, aber egal. Jedenfalls, aber Stephen Sommers ist eben auch so ein Inbegriff von, ich will was richtig Großes und was richtig Gutes und dann geht's irgendwie baden. Ich weiß auch nicht. Ist schwierig und sagen wir mal, vielleicht ist es auch symptomatisch für diesen Film hier.
Ja.
Aber so richtig Bahnhofskino ist er nicht. Wobei er aber genretechnisch ja nicht ganz aus der Reihe fällt. Er ist schon sehr, also weniger 70er Ding, aber 80er Abenteuer ist da schon eine Menge drin. Der weiß einfach, also Gunman weiß einfach nicht so genau, möchte er jetzt eigentlich gerne sowas sein wie Romancing the Stone oder sowas?
Ja.
Möchte er vielleicht so ein bisschen diese Anfänge dieser Thriller-Manie rund um Pulp Fiction, was ja im selben Jahr rauskam, vielleicht auch gleich noch mitnehmen? Ist er eine Hommage vielleicht auch an alte Abenteuerfilme? So ein Tick weit vielleicht sogar ein bisschen Leone-Sachen ganz am Anfang, dachte ich.
Oh ja, auf jeden Fall.
Also der ist irgendwo nicht Fisch und nicht Fleisch und wirkt auch so ein kleines bisschen wie so 80er TV-Movie, VHS-Kost. Ja. Aber er erreicht halt nie eine Coolness, wie, was ich Jake Speed, den wir so lieben.
Sehr lustig.
Ich habe das Gefühl, er bleibt eher auf so einer Ebene wie hier, wie hieß das Ding, Blue Iguana.
Sehr lustig, dass du Jake Speed erwähnst, weil ich gar nicht, also weniger an den Film an sich denken musste, als vielmehr ganz konkret an den Score von Mark Snow, der mir sehr klingt nach dem, was John Dabney hier auf der Tonspur abfeuert. Hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Ja.
Oder mich auch so ein bisschen an Abenteuer in Rio erinnert, beziehungsweise an die Georges Charru-Filmmusik da mit Belmondo.
Ja, stimmt. Ja.
Philippe de Broca, auch einer meiner Lieblingsfilme. Aber das, vielleicht liegt das auch an einem südamerikanischen Setting. Ich möchte es nicht ganz von mir weisen. Oder hier der Hornochs und sein Zugpferd.
Natürlich.
Auch wiederum. Also sagen wir mal so, ich habe an ganz viele Filme gedacht, auch die ich besser finde,
ja,
in einem ähnlichen Setting.
Absolut.
In der ähnlichen Figurenkonstellation.
Absolut, ich dachte auch so, meine Güte, der Film müsste doch sämtliche Türen bei mir einrennen, aber irgendwie, er bleibt irgendwie so kurz vor der Türschwelle stehen, habe ich so das Gefühl.
Ich weiß nicht, was dein Eindruck war, also bevor wir zu uns Eingemachte kommen und auch noch mal kurz auf die Handlung eingehen. Mein Eindruck war beim Sehen, die Geschichte, die der Film mir zeigt, also die Figuren und die Story, die er erzählt, ist wesentlich uninteressanter als die Geschichte, die wahrscheinlich hinter der Produktion des Films steht. Weil nach dem wenigen, was ich gelesen habe, und der Film ist leider nicht gut dokumentiert, das ist jetzt auch keiner dieser vergessenen 90er-Klassiker, die dann Jahre oder Jahrzehnte später im Steelbook oder Mediapack oder sonst was erscheinen mit kontextualisierenden Interviews und Audiokommentaren. Dann hieß es, ja, dieses und jenes ist schief gegangen und der Regisseur und der Produzent durften nochmal vom Leder ziehen, dass sie abgezogen wurden von ihren Geldgebern und vom Verleih und wie auch immer. Aber das Wenige, was ich hier gelesen habe, ist, der Film erschien erst mit sehr viel Verspätung in den USA, nachdem eben Dimension Films, der Verleiher in den USA, gesagt hat, wir kürzen das Ding runter von irgendwie 2 Stunden auf 90 Minuten. Und vorher erschien er eben auch schon auf diversen Festivals und europäischen Territorien in unterschiedlichen Schnittfassungen. Von denen überlebt aber eben nur noch die US-Fassung mittlerweile und die auch nur noch fast aller Orten in so einem ganz schlechten Format. Ich glaube, rechts und links beschnitten auf DVD. Also es gibt überhaupt keine moderne HD-Veröffentlichung davon. Oder man muss schon danach suchen. So. Und dann, also mir hat sich da die Frage gestellt, steckt in Gunman eigentlich etwas, was mal ein guter Film war? Weil ich habe auch beim Gucken die ganze Zeit gedacht, da fehlt mir was. Warum passiert das gerade? Wo ist hier die Charaktermotivation? Warum ist hier dieser Storybeat, der keinen Sinn ergibt? Also es werden unglaublich viele storyseitig und in der Figurenzeichnung Abkürzungen genommen hier. Und ich fragte mich wieder und wieder und wieder, war da mal was, was diesen Film potenziell gut macht. Also ich fand ihn immer noch grundsolide. Ich habe ihn weggeguckt und mich nicht schlecht unterhalten gefühlt. Aber ich dachte, okay, Patrick Stewart ist wahrscheinlich, ne, neben den beiden Stars so der Name, mit dem der Film wuchten kann. Großer TV-Star schon zur damaligen Zeit. Ja gut, Dennis Leary, MTV-Prominenz meinetwegen. Warum ist er nur 3 Minuten in diesem Film?
Die Frage habe ich mir auch gestellt. Ich finde halt, dass der Film, diese Abkürzungen, die du da gerade genannt hast, der Film spielt halt zu sehr mit bekannten Figuren und Konstellationen aus Abenteuergenres, die wir so oder so ähnlich halt alle schon mal gesehen haben und gibt uns keine weiterführende Motivation. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob da noch mehr ist. Man sieht ja durchaus, wie viel Mühe sich eben alle Beteiligten geben, um irgendwas da zu vermitteln. Ich meine, Christopher Lambert zum Beispiel beweist wieder einmal, dass er eben außerhalb seiner paar französischen Filme der frühen 80er und Highlander eben kein wahnsinnig guter Schauspieler ist. Aber ich sehe ihn trotzdem wahnsinnig gerne.
Er kann gut sehend spielen.
Ja. Oh, scheiße.
Ja, bei jedem Close-Up denke ich immer nur, sieht er gerade, was er tut?
Nee, aber, überhaupt nicht. Ne? Aber er versucht halt dringend irgendwie was zu machen, was er sonst so nicht macht, aber na gut. Und wie gesagt, ansonsten sind die Schauspieler allesamt nicht schlecht und sie versuchen alles Mögliche da irgendwie rauszuholen, aber es ist halt nichts drin. Von daher macht sich der Film, glaube ich, einfach ein bisschen zu leicht.
Ja. Kurze Inhaltsangabe, geschrieben hat die bei der UFDB Duke Nukem 69, okay. Der Mann, der weiß, was gut ist. Schon seit jeher mochte sich Cole Parker, Spezialagent des New Yorker Rauschgiftdezernats, an Peter Loomis für den Mord an seinem Vater rächen. Nun bietet sich endlich die Gelegenheit. Sein neuer Auftrag führt ihn nach Südamerika, wo er mit Hilfe von Danny Servigo 400 Millionen Dollar wiederfinden soll, die dem Drogendealer gestohlen wurden. Als Loomis von Parker erfährt, engagiert er den Auftragskiller Armor O'Malley, um den Cop aus dem Weg zu räumen. Als Quelle wird hier auf die sogenannte Filmdatenbank verwiesen, was auch immer das ist. Ja, genau, einer unserer Protagonisten heißt Cole. Ich fand es ganz amüsant, in Roger Eberts Review von 93 oder 94 zu lesen, dass er irgendwann mal wohl in den 70ern die sogenannte Cole-Rule aufgestellt habe, von wegen, es gibt keine guten Filme, wo der Protagonist Cole heißt. Mhm. Und zwar nach 1977. Warum genau 1977? Ich weiß es nicht, aber er meinte, dieser Film bestätige seine These, seine Behauptung. Okay. So. Regie Darren Serafian, kompetenter Regisseur, hatte, glaube ich, vorher oder nachher Roadflower mit Christopher Lambert gemacht, bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, ich glaube, ungefähr zur selben Zeit oder ein Jahr später Terminal Velocity mit Nastassja Kinski und Charlie Sheen, den ich sehr, sehr mag, ehrlich gesagt. Ja. Genau wie ich einiges von Stephen Sommers, der das Drehbuch verbrochen hat, eben auch mag. Also Octolus, Deep Rising ist nett, Dschungelbuch ist nett. Stephen Sommers ist ja auch so im weitesten Sinne, könnte man schon sagen, nicht im weitesten im weitesten Sinne, sage ich mal, ein Autorenfilmer. Ich habe festgestellt, er hat auch zu seinen großen Studiofilmen immer auch die Drehbücher alleine geschrieben oder zumindest mitgeschrieben. Mhm. Und das ist jetzt auch so im Big Hollywood-Business auch nicht ganz, ganz gewöhnlich. Ja. Insofern gut für ihn. Marion Van Peebles haben wir bereits erwähnt, Christopher Lambert, Dennis Leary, Patrick Stewart, Kadeem Harrison, Sally Kirkland in einer kleinen Rolle und ich glaube, dass ja, John Dabney vielleicht so, sei mal hier lobenderweise erwähnt, weil ich finde, sein Score ist, also der Film, wie gesagt, ist nicht schlecht, aber ich finde, John Dabneys Musik ist das Beste an Gunman.
Ja, durchaus. Würde ich bestätigen wollen. Ich finde, der Film sieht ganz gut aus, aber
ja.
Also genau genommen eigentlich, wenn ich's genau bedenke, habe ich eigentlich schon alles Wesentliche gesagt, nachdem ich meinte, dass der Film sämtliche Türen bei mir einrennen sollte. Ne, weil ich mag das Setting.
Ja.
Ich mag die Idee dahinter, diese Jagd nach dem Schatz, die harten Polizisten und die gerechten Gangsterfiguren und wirklich widerliche Leute. Ich meine, tatsächlich, die Art und Weise, wie sich eben Christopher Lambert, Mary Van Peebles und Dennis Leary da halt gegenseitig ständig irgendwie reinlegen und verfolgen und all das, das hat schon ganz viel von The Good, The Bad and The Ugly und so. Und nochmal, dieses ganze Dschungel-Setting und diese kleinen Szenen, da wenn die da irgendwie hier Danny Savigo da im südamerikanischen Puff ist und dann Cole Parker da irgendwie hinterm Bett vorkommt mit der Knarre. Das ist drollig. Das ist einfach irgendwie eine knuffige Idee. Und dann diese Gangsterbraut rund um Dennis Leary in die Decke ballert.
Maria.
Und
sei das.
Bitte wie?
Maria. Ich glaube, da fehlten auch so ein paar Character Beats, hatte ich das Gefühl. Weil ich wusste auch nicht so richtig, warum macht die das?
Ach, keine Ahnung, weil, weiß ich nicht. Kurze nach hinten geglitschte Haare waren in den 90ern vor Trinity, war das ein Merkmal für gerne sadistische Lesben.
Natürlich, klar. So. Das muss in dem Fall reichen, aber ich stelle dann immer so ein bisschen, wenn ich sowas sehe, meinen Verstand in Frage, wenn ich so einen Moment habe, wie jetzt den einen, in dem sie diesen südamerikanischen Dude erschießt, der eben auch zu ihrer Gang gehört und dann danach Dennis Leary zu ihr sagt, so, ja, ich weiß, wie schwer dir das gefallen sein muss, aber wir mussten das tun. Ich dachte, wer war der? Wer war denn der?
Ich glaube, das war doch der Kumpel, der Kumpel von Armor.
Ja.
Und eben Maria offenkundig, ich habe ihren Namen gar nicht mitbekommen, der aber gleichzeitig an Patrick Stewart, in Klammern Loomis, verpetzt hat.
Deswegen aber die sind eben so alle so antagonistisch drauf vom Beginn, dass man das Gefühl hat, die gehen sich so sofort gegenseitig an den Kragen, wenn sie nur irgendwie einen Dollar dadurch mehr verdienen. Also da gibt es überhaupt keine Loyalität zwischen denen.
Nee, aber es ist eben, ich glaube, der Film ist aber auch da. Ich glaube, Stephen Sommers dachte da, er sei cleverer, als er tatsächlich war, wenn er eben hier dann mittendrin irgendwie die versammelte Privatarmee von Loomis desertieren lässt, weil eben der Drogenbaron sie nicht mehr bezahlen kann, wenn er nicht die 400 Millionen Dollar auf dem Schiff findet.
Das
klingt eben auch wirklich wie eine gute Idee, aber sie kommt erstaunlich unmotiviert bis zu diesem Zeitpunkt und dann ist so, uff, weiß ich nicht. Ja, und
ich hätte so ein bisschen mein Beef auch mit diesen 400 Millionen, weil ich dachte, ich hätte gerne, das ist jetzt, glaube ich, ein sehr merkwürdiger Kritikpunkt für die meisten Menschen, die uns zuhören, aber ich fand das auch so einen merkwürdig abstrakt, absurd hohen Betrag. Mhm. Der war für mich überhaupt gar nicht mehr greifbar, weil ich dachte, was, okay, also ich kann, womit ich nehmen kann, sind irgendwie zwei so Kisten mit Geld oder drei Koffer oder was weiß ich, aber 400 Millionen Dollar in kleinen Scheinen, wie wir dann am Ende sehen, die liegen da irgendwo rum.
Ja. Aber gut. Ich meine, klar, hätten sie irgendwie gesagt, was ich, keine Ahnung, ja, du hast völlig recht, irgendwie zwei Kisten Nazi-Gold, das nach Argentinien geschafft wurde oder was weiß ich, ja, so. Aber nee, ich meine, okay, versuchen wir mal ganz kurz diese Geschichte irgendwie auseinander zu klamüsern, weil der Film selber gibt sich ja wenig Mühe damit.
Ja.
Und das tatsächlich, das mag so ein Punkt sein, der vielleicht, sagen wir mal, in der längeren Fassung besser rausgearbeitet worden wäre. Mhm. Also offenkundig hat der Bruder von Christopher Lambert Geld von Patrick Stewart unterschlagen und wie zur Seite geschafft. Niemandem gesagt, wo das Geld ist, mit Ausnahme seines Bruders, aber auch nur, dass es auf einem Boot ist und wo das Boot ist.
Ja.
Während aber Cole Parker, aus welchen Gründen auch immer, den Namen des Bootes kennt.
Mhm.
So, und offenkundig gibt es keine andere Möglichkeit, als die beiden jetzt eben zusammenzubringen, um ihre Informationen abzugleichen.
Ja.
Das ist grundsätzlich, das ist sehr klassisch und das ist auch völlig in Ordnung.
Willst du den großen Gag am Ende des Films verraten, wie das Boot heißt?
Gunman.
ist diese Art von Film.
Es ist diese Art von Film, genau. ich meine, nicht, dass es nicht vermutlich andere Möglichkeiten gäbe, irgendwie so ein Boot rauszufinden, aber anyway. Aber eben jetzt zwischendurch gibt es eben irgendwelche Verknüpfungen, weil, weiß ich, der Bruder von Christopher Lambert eben umgebracht wird und damit hat er jetzt ein Problem mit Armer O'Malley, gespielt von Dennis Leary, der aber eben wie das Geld für sich selber haben will und Patrick Stewart ist ein, die hat ein perverser Drogenbaron, der wahnsinnig viel Potenzial hat, das nie genutzt wird. Und irgendwann wird die Sache persönlich, weil irgendwie der Quasi-Ziehvater von Mary Van Peebles, von einem der Informanten von Armer, umgebracht etc. pp. Hm. Und daran, an diesen ganzen Sachen hat der Film eigentlich gar kein großes Interesse, sondern er bringt sie immer nur rein und bietet eben zwischendurch nette kleine Sequenzen. Da, wie gesagt, diese Bordell-Szene ist putzig. Die Jagd durch den Dschungel ist gut inszeniert und ja, es ist sozusagen doch relativ häufig, dass sie irgendwie von irgendwelchen Cliffs oder sonst irgendwas runterspringen oder an einem Hubschrauber hängen oder so, aber da wird viel geboten. Das ist also rein action-technisch alles nicht verkehrt und nochmal, Mary Van Peebles und Christopher Lambert geben sich viel, viel Mühe, dass man ihre Figuren mag und es ist doch durchaus gelungen in gewisser Weise, aber so richtig nachvollziehbar werden sie halt nie und damit fehlt mir persönlich halt ein bisschen der Zugang, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich war ein bisschen enttäuscht vom Drehbuch von Stephen Sommers, aber wie gesagt, das kann auch letztendlich am Schnitt liegen, dass da vieles fehlt, aber es gibt eben auch diverse One-Liner, bei denen ich mir dachte, oh Gott, das ist purer Cringe. Also tatsächlich ist ihm da keine bessere Dialogzeile eingefallen. Das ist war schlimm, ja. Du hast aber jetzt gesagt, Leute fallen irgendwo runter. Ist mir auch aufgefallen, für einen Film, der Gunman heißt, wird erstaunlich wenig geschossen, zumindest in der ersten Filmhälfte. Also Männer fallen von Booten, Felsen, Stegen, Flugzeugen, Balkonen, Hubschraubern, Autos, Klippen, Felsen. Patrick Stewart fällt in Grab. Fallen irgendwo hin, aber es wird sehr wenig geschossen und sehr viel gefallen. Also der Film ist für mich so wirklich das exemplarisch für das, was ich immer so das nicht eingelöste Versprechen in Filmform nenne. Ich finde, der beginnt unglaublich stark und verspricht mir etwas oder signalisiert, dass da etwas kommt, was er mir dann nicht bietet. Wir haben diese coole Referenz an Spielen wir das Lied vom Tod.
Genau, mit der Fliege.
Genau, wenn man dem Film übel gesinnt ist, wie es jetzt Roger Ebert zum Beispiel in seinem Review war, und ich finde das auch nachvollziehbar, kann man auch so sehen, kann man das eben, sieht man das dann eben als Abklatsch, nicht als Hommage. Ich habe es als Letzteres gesehen. Ich fand es tatsächlich ganz nett mit der gesprengten Gefängniswand und Christopher Lambert frisst eine Fliege wie Jack Elam im Prolog hier von Once Upon a Time in the West.
Ja.
Der Score referenziert das alles cool. Davor haben wir eben Patrick Stewart, der gerade seine Frau lebendig begräbt und kurz danach auch wieder so eine Leone-Referenz mit Dennis O'Leary, der eine ganze Familie auslöscht, inklusive der Kinder. Mhm. Sehr hart, muss man sagen, für einen über weite Strecken sehr leichtfüßigen Actionfilm, muss ich sagen. Aber dennoch, er verspricht halt so eine dramatische Wucht, die der Film dann eben auch überhaupt nicht hat, sondern dann wird er einfach nur so zu so einem Schunkelabenteuer, bei dem eben auch ab und zu Leute sterben, aber es hat überhaupt kein Gewicht.
Absolut, ganz genau auf den Punkt. Also ich wollte noch einen blöden Witz machen vorhin, schon als du meintest, dass viele Leute runterfallen und wenig geschossen wird. Ich wollte sagen, ja, aber deswegen heißt der Gunman, weil Fall Guy war leider vom Copyright her, egal.
Ja,
nein, aber ich fand auch tatsächlich, deswegen dachte ich eben auch, so die ersten 20 Minuten etwa, habe ich eben wirklich gedacht, das ist eben auch so ein, ich weiß gar nicht, ob der vor Pulp Fiction rausgekommen ist, aber er ist zumindest im selben Jahr rausgekommen.
Also er kam davor raus, ja.
Und er ist eben ja auch, also von Dimension durch Myra Max eben vertrieben und so. Und er hat halt diese coole Referenzenader, die sich ja dann eben, sagen wir mal, Mitte der 90er eben sehr durchsetzen sollte für einen kurzen Moment.
Ja.
Auf der Tonspur, ich mochte dieses Bite the Bullet, diesen Song beim Vorspann-Credit sehr gerne, weil da eben auch dieser Chor eben von Morricone mit drin ist und so. Also alles schön, alles gut.
Die Lyrics klang ein bisschen nach Wild Wild West, aber tatsächlich ist das gar nicht so verkehrt.
Ja.
Ich sehe gerade, gefilmt wurde der Film im Frühjahr 92, also lange, lange Zeit vor Pulp Fiction.
Ja, und, aber ich meine, wenn man...
In Ungarn schon im Mai 93 veröffentlicht.
Ach was, ist ja interessant. Aber ich meine, 92 kam auch El Mariachi raus, also daher, also dieser Spleen halt, sich im Prinzip an den Sachen zu orientieren, die man selber irgendwie als Heranwachsender im Fernsehen oder auf Video gesehen hat, wie gesagt, das war halt eine Phase. Nee,
der passt sehr gut in die Zeit. Ich weiß, kann auch absolut nachvollziehen, dass ausgerechnet hier Miramax mit Dimension Films gesagt hat, okay, wir sichern uns den Verleih für den Film.
Ja.
Das ist absolut deren Kragenweite.
Genau, denke ich auch. Und sie geben sich eben auch alle viel Mühe und ich glaube auch zum Beispiel Dennis Leary, den ich ja eben ehrlicherweise hauptsächlich aus seiner MTV-Zeit kenne. Mhm. Naja, und dann später hier, als er Colonel McIrish da spielt in Detective oder so bei Spider-Man.
Keine Ahnung.
Ist auch wurscht, auf jeden Fall.
Der war eine Zeit lang in vielen, vielen Filmen einfach drin. Also der war sehr, sehr, sehr hip gerade. Ich glaube, der war auch in Demolition Man.
Stimmt.
Ja.
Er ist der Vater von Gwen Stacy in dem Amazing Spider-Man.
Okay, ganz klar.
So, jedenfalls, das funktioniert alles bis zu einem bestimmten Punkt. Und dann macht er so einen Schnitt irgendwie und sagt, nee, ich bin jetzt einfach nur ein ganz klassischer Abenteuerfilm im Dschungel, wie wir ihn tausendfach schon gesehen haben. Und ist dann auch nicht mehr wirklich groß originell oder aber auch nur referenziell. Während er aber eben einfach im Genre stochert. Also und ich bin ihm ja nicht mal böse, wirklich. Es ist auch nicht so, als würde er mich übertrieben langweilen. Es ist nur halt, es ist in gewisser Weise eine Mogelpackung halt, ne? Also zumindest nach den starken ersten 20 Minuten,
Das war, ich möchte nicht mal sagen, eine starke Zeit für so Buddy-Cop-Comedies oder Buddy-Comedies. Ich glaube, die waren da schon eher so abklingen, dieser Trend zu der damaligen Zeit. Aber er war noch da. Es gab ja auch noch Lethal Weapon-Sequels, von daher irgendwie alles fein. Also solche Filme wurden auch immer noch produziert. Mhm. Ich habe schon das Gefühl, der Film will sowas sein. Also quasi so eine feindselige Hassliebe zu Beginn, die sich dann in eine echte Freundschaft umwandelt. Mhm. Aber diesen Bruch von, wir können es nicht ausstehen, müssen aber zusammenarbeiten zu, wir mögen uns eigentlich doch ganz gerne, den habe ich genauso wenig nachvollziehen können, wie am Ende offenbar die beiden Hauptfiguren, die dann eben auch bis zuletzt gar nicht wissen, woran sie beieinander sind.
Ja.
Ich habe das Gefühl schon, dass sie sich den Großteil der Zeit eigentlich nicht mögen, was dann sogar daran kulminiert, dass sie, ich weiß nicht, ist das lustig? Finde ich es lustig? Bin mir nur gar nicht sicher, musste mal drüber schlafen, dass sie sich gegenseitig ins Bein schießen. Also Christopher Lambert schießt Mario Van Peebles ins Bein und dann irgendwie ein paar Minuten später macht Van Peebles dasselbe mit Lambert.
Ich glaube, das wird cool sein an der Stelle. Aber wenn die beiden dann gemeinsam der eine rechts, der andere links humpelnd um die Ecke kommen, das war einer von zwei Momenten, wo ich kurz gekichert habe. Also von daher,
Ich habe auch darauf geachtet, sie sind dann schon, also sie haben die Continuity gewahrt tatsächlich. Ja, ja, in späteren Szenen huppeln sie dann, aber trotzdem denke ich, das ist echt keine dumme Idee, also keine gute Idee, wenn du dann auch darauf angewiesen bist, dass der andere dir eben Rückendeckung bietet. Also und ihr begibt euch beide in eine gefährliche Lage, ja. Mhm. Also da steckt einfach so vieles drin, was ich nicht nachvollziehen kann. Ich finde, der Film gewinnt sehr an Tempo, an Unterhaltungswert im letzten Drittel, weil das eben auch da so das Actionreichste ist und da glaube ich auch einfach nicht mehr viel um die Story geht, sondern einfach nur noch darum geht, wer tötet wen zuerst. Und,
richtig. Wobei ich da aber ganz ehrlich auch sagen muss, der Film räumt halt auf, ne? Also er entledigt sich halt Patrick Stewarts, er entledigt sich des Polizei-Heinis, aber dennoch mit Ausnahme von eben Arma und Maria komme ich nicht mehr so richtig mit, wer ist und warum und all das. Und ich ertappte mich dabei, dass ich mich irgendwann fragte, wo ist denn eigentlich der abgeblieben hier mit der Brille, der eben den Polizeiheini umgebracht hat, bis ich irgendwann feststellte, ach, der ist jetzt hier bei Armas Leuten. Wie ist denn der dazugekommen? Ich habe das irgendwie nie mitbekommen. Und wo ist eigentlich der Rollstuhlchauffeur von Patrick Stewart? Ist der noch mit dabei?
Patrick Stewart wird etabliert als der Hauptschurke des Films, möchte ich schon sagen. Richtig, also ich habe mir gerade wieder so ein bisschen Beastmaster-Vibes, aber eigentlich noch in schlimmer, in dem Sinne, dass wir eben auch gesagt haben, okay, Rip Torn dankt ab so eine halbe Stunde vor Ende des Films und dann kommt so der wahre Oberbaddy und wir fragen uns, ja, okay, der, okay. Aber meinetwegen, okay, das Setpiece ist eben gut genug letztendlich, genauso ist es hier, dass ich mir dann eben sage, ja, okay, die Action ist gut genug, ich kann darüber hinwegsehen. Ja. Dennoch in dem Moment, wo sie dann hier Patrick Stewart da ins Grab reinschubsen und eben auch bei lebendigem Leibe vergraben, denke ich mir, oh, wir kannten ihn kaum. Also er wird ja nicht nur als jetzt irgendwie, du hast ja schon gesagt, perverser Drogenbaron. Also er ist halt wirklich ein absoluter Widerling, absoluter Creep, der Lustgewinn daraus zieht, hat Menschen bei lebendigem Leibe zu begraben, weil ihm irgendwie gerade seine aktuelle Partnerin oder Ehefrau oder wer auch immer da nicht passt. Und er ist ein absoluter Widerling und super, also prädestiniert dafür, der Oberbaddy zu sein, wo man dann am Ende auch eine richtige Genugtuung hat, wenn der ins Gras beißt. Und der Film gibt uns das nicht, sondern lässt dann eben Dennis Leary, was der Film auch ab Minute 1 signalisiert, irgendwann ankommen und sagen, weißt du, ich habe keinen Bock mehr auf dich.
Aber auch, ja, natürlich. Aber ich meine, auch das ist natürlich so ein Punkt, wenn man das eben zum Beispiel vergleicht mit, also Dennis Leary erscheint mir mehr wie Lee Van Cleef in The Good, The Bad and The Ugly. Mhm. Aber die Konstellation zwischen halt Armer und Loomis ist halt dann doch ein bisschen mehr wie in Spiel mir das Lied vom Tod, ne? Wenn der Eisenbahnmagnat eben auch deutlich vor Ende des Films erschossen wird. Aber
der auch eine körperliche Behinderung hat.
Deswegen sage ich ja, ne? Und aber der Abgang, der hat was halt, das hat was unglaublich Dramatisches, weil wir eben mittlerweile, also erstens, er wird halt anders eingeführt. Zweitens, wir haben halt einfach einen ganz anderen Zugang zu der Figur über einfach auch die epische Bandbreite all dessen, was uns da geboten wird. Und Henry Fonda ist einfach auch ein ganz anderes Kaliber.
Ich wollte kurz sagen, aber fast jeder Film kann nur verlieren, wenn er mit dem Film verglichen
wird. Von daher sehe ich sehe ja, was Gunman möchte und ich bin dabei.
Ja.
Aber ich bin mir sehr unsicher, ob so funktioniert. Das ist halt, glaube ich, einfach so eine Grundstimmung, die ich habe halt.
Das ist ja, Gunman fällt genau in die Zeit, also genau, das ist genau die Filmkost, mit der wir eben auch aufgewachsen sind. Mhm. Solche Filme gab es eben noch in Löchern in Videotheken. Mhm. Ich meine, der wurde jetzt fürs Kino produziert und ist jetzt mutmaßlich auch mal kurz im Kino gelaufen, hier und da. Aber ich glaube auch, solche Filme wurden schon mit sehr, sehr starkem Blick auf den damaligen VHS-Markt, Videothekenmarkt konzipiert und gefilmt und vermarktet und gut so ist. Er ist eben nicht herausragend in irgendeiner Art und Weise. Also finde ich, ich hab den geguckt und der hat schon so seine Momentchen, aber wenn ich mich eben an Streifen erinnere dieser Zeit, die mir wirklich im Gedächtnis geblieben sind, dann hatten die immer so ein Element, von dem ich sage, ja, das hat's wirklich klasse gemacht. Irgendwie so ein, zwei Action-Beats, von denen ich mir dachte, ja, so oder so ähnlich habe ich das wirklich noch nicht woanders gesehen. Vielleicht, weil die Stunts besonders gefährlich waren oder mal mit der Kamera irgendwas oder Editing-seitig was Tolles gemacht hat oder weil eben der Hauptdarsteller oder Hauptdarstellerin irgendwie so super charismatisch war, was weiß ich, oder die One-Liner besonders gewitzt. Aber in diesem Fall, dieser Moment kam nie, an dem ich irgendwann auf Gunman guckte und dachte, das ist jetzt aber richtig cool. Mhm. Also er wird besser, wie gesagt. Das ist auch alles super kompetent. Und wie gesagt, John Debney's Score, würde ich sogar sagen, ist fast John Debney fast überqualifiziert für diese Art von Produktion.
Ja.
Aber ich hatte hier unter Hoffnung, zum Beispiel als Sally Kirkland, hier auch Hollywood-Veteranin, da auftaucht als Waffenhändlerin.
Ja.
Und man, es wird auch so inszeniert, als sei es eben so der Special Guest da auftritt. So hier ist Sally Kirkland, also so eine echte, guck mal, eine echte Schauspielerin, die wir so eine Rolle bekommen haben.
Ja.
Genau wie Patrick Stewart. Mhm. Aber sie teilt eben auch mit Patrick Stewart das Schicksal, dass man eben da so einen gestandenen Character-Actor hat und nichts daraus macht mit ihrer Figur.
Ja, wobei die Szene mit ihr ist echt süß, ich mag die gerne, aber es passiert eben auch nicht wirklich was im Nachgang damit.
Vielleicht auch so im Nachhall von T2, dass man gesagt hat, man braucht irgendwie so.
Ich weiß es nicht.
Weiß nicht.
Also, sagen wir mal so.
Taffe Frau.
Ja, ich glaube, hätte ich den halt vielleicht ein paar Jahre vorher irgendwie abends irgendwie auf keine Ahnung, Tele 5 damals noch entdeckt oder so und aufgenommen. Ja. Ich glaube, ich hätte vielleicht sogar ein paar Mal geguckt. Ich hätte ihn, glaube ich, ganz cool gefunden. Es ist natürlich auch mies, ja. Ich meine, 94 war ein großartiges Jahr. Das heißt, ich weiß natürlich jetzt nicht, was genau zu der Zeit im Kino war, als der nun gerade lief, aber die Konkurrenz war enorm stark.
Ja, 94, ich glaube, Da sprichst du auch ein wahres Wort. Ich glaube, der Film war, als er dann rauskam, mit viel Verspätung, muss man ja sagen. Also 2 Jahre nach den Dreharbeiten kam er zumindest in den meisten Ländern raus, also 94, 95, schon fast wieder überholt. Ich glaube, als er gedreht wurde, im Frühjahr 92, war der noch ziemlich heiß. Und ich glaube, einfach 2, 3 Jahre später, einfach nach der von Leuten eben wie Smith und Rodriguez und Tarantino natürlich und überhaupt diese ganzen Miramax Indie-Kinowelle, Euphorie, irgendwie vorangetriebenen irgendwie Phase, wirkte ab so wie ein Film wie Gunman schon komplett überholt.
Ja.
Weil da ist nichts selbstreferenziell dran, da ist nichts Meta, da ist irgendwie nichts auch irgendwie gewitzt und augenzwinkert. Ja. Und ich finde das auch nicht verkehrt. Das macht den Film ja auch gewissermaßen zeitlos cool, also nicht nur klassisch, sondern fast klassizistisch und irgendwie damit auch endlos lange genießbar und nicht so, er fühlt sich, aber dennoch ist er dann doch irgendwie noch zu sehr 90er, um zu sagen, nee, der taugt auch so als Actionfilm-Klassiker.
Ja,
dafür sorgt aber auch Mary Van Peebles, ehrlich gesagt, den ich mit sein. New Jack City und solchen Stoffen verbinde, der auch super kompetent ist und echt netter Typ zu sein scheint und sein Vater hat auch tolle Filme gemacht.
Ja,
und
klar. Ich meine, Kadeem Hardison zum Beispiel ist ja auch sehr, sehr vertreten in diesem Film.
Ja, der Dr. Dre spielt hier noch mit, also nicht der große Dr. Dre, sondern der MTV-VJ. Also
ja, genau.
Dennis Leary hat auch wahrscheinlich mit
angeschleppt. Also sowieso, ich glaube auch, hätten sie ihn tatsächlich wirklich früher in die Kinos gebracht, hätte er, ich weiß gar nicht, ob er wirklich eine richtige Vorreiterposition hätte er einnehmen können, aber ich glaube, er hätte zumindest er hätte auf Video entdeckt werden können, sagen wir mal, vielleicht etwas früher, so. aber ich denke schon, dass er so oder so ähnlich auch, sagen wir mal, zumindest im Ausgang der 80er hätte sein können, also ich empfand ihn gar nicht so sehr als 90er.
Mhm.
Aber ja, er ist grundsolide, du hast es, glaube ich, vorhin genannt. Den schließe ich mich an.
Ich würde gerne was Schlaues sagen, aber ich weiß
durch.
Der Film ist nicht wahnsinnig schlau. Ich habe, wie gesagt, das ist auch vielleicht auch der Zeit seiner Entstehung, du hast jetzt, glaube ich, mehr als gut beschrieben, geschuldet, dass man damit vielleicht mit so einem Film wie Gunman eine etwas höhere Erwartungshaltung mitschwingt, als es dieser Film leisten kann. Und ich dachte immer wieder, es kommt so ein transgressiver Moment, in dem der Film eben sagt, haha, guck mal, ich bin so ein bisschen besser als 0815 Action-Kost. Wie gesagt, in der Szene, wie in der Szene mit Sally Kirkland. Aber das kommt dann eben nicht. Und das ist also unterwältigt, aber nicht schlecht.
Das fasst das gut zusammen.
Oh, der Werbeblock, auch in Folge 500, muss der sein. Wer richtig gute Abenteuer miterleben will, beziehungsweise mitlesen will, der wendet sich an Daniel, beziehungsweise genießt die Comics, die er da so zeichnet. Alina Fox, möchte ich den mal benennen.
Ja, vielen Dank. Ich schließe mich dem an. Es ist ja auch so, so eine Filme wie die wir heute besprechen, ich kann ja nicht umhin zu sagen, dass mich sowas nicht durchaus inspiriert hat. Also jetzt nicht ausgerechnet die beiden Filme, aber das Genre an sich, das Abenteuergenre, die Jagd nach Schätzen, die Jagd, die Schnitzeljagden, die Charaktere, die halt irgendwie nicht so richtig gut sind, die nicht so richtig schlecht sind. Das sind alles so Dinge, die bei Alina Fox in meinen Comics eben auftauchen. Und auf alinafox.de kann man sich davon ein Bild machen. Auf alinafox.de kann man nämlich ein paar Probeseiten sich angucken und dann, wenn die einem gefallen, dann kann man in den Shop gehen, wo es dann zum Beispiel den Sammelband gibt, den gerade der Thomas bestellt hat. Vielen lieben Dank an der Stelle.
Gut für dich, Thomas.
Er schrieb mir nämlich auch, dass er ein Fan vom Bahnhofskino ist. Und deswegen wollte ich ihn mal kurz erwähnt haben hier an der Stelle. Genau, vielen Dank. Und Hörspiele. Natürlich gibt es auch die Hörspiele. Und unter anderem bei diesen Hörspielen gibt es ja auch den dritten Teil, der so ein bisschen ins Mythische, Mystische geht. Und da muss ich ja ganz ehrlich sagen, das ist schon so ein Zug, bei dem ich da auf den... Also der Dan Brown-Zug, auf den ich da aufgesprungen bin. aber ich hoffe, dass meine Geschichte besser ist.
mit Sicherheit. Ich habe beim Hören deiner Hörspiele niemals irgendeine Spur von Fremdscham verspürt,
wie
es jetzt bei Sacrilegte Da Vinci Code der Fall war. Ja. Dazu gleich mehr. Ich möchte doch nicht zu viele Herzen brechen heute. Also wenn es zu schlimm wird, dann halt mich ab. Ja. Kurz vorweg noch geschoben natürlich, dass man uns jederzeit bei patreon.com/Bahnhofskino unterstützen kann. Dafür gibt es eben auch was, nämlich jede Bahnhofskino-Folge der Woche vorab. Es gibt Bonusfolgen. Es gibt Zugriff auf unser ganzes Archiv und auch einen quicklebendigen Discord, in dem wir uns mit Freundinnen und Freunden des Bahnhofskinos austauschen. Also so ein kleines Chatforum für rund ums Bahnhofskino. Wie gesagt, aus dem stammen eben auch die Filmwünsche und ich habe auch noch ein paar Buchveröffentlichungen, die man natürlich auch weiterhin kaufen kann übers Blog unter bahnhofskino.com oder über den Buchhandel eurer Wahl, Trauma TV und Columbo Columbo. So.
Sehr schön.
Sacrilegte Da Vinci Code. Aha. Ich glaube, da um das zu kaufen, dafür müssen wir nicht mal die Werbetrommel rühren. Ich habe mich auch ein bisschen mal so reingelesen, die Veröffentlichungsgeschichte, die ist ja schon außergewöhnlich. Also Dan Browns Romanvorlage hat ja einen unglaublich großen Erfolg gehabt, dafür, dass er eben vorher kein etablierter Romanautor war. Also das ist, glaube ich, sein dritter oder vierter Roman. Mhm. Aber all das, was er vorher geschrieben hat, hat sich nur so in 4- bis 5-stelliger Auflage verkauft. Also wenn man so vom Mainstream-Buchmarkt redet, muss man wirklich sagen, nicht der Rede wert.
Ja.
Und dann ging eben The Da Vinci Code, sein zweiter Robert Langdon-Roman, also Robert Langdon als Protagonist, so durch die Decke, dass sogar einige Menschen mutmaßen, er könne allein durch die Romanverkäufe von Da Vinci Code fast zum Milliardär geworden sein. Mhm. Also dass nur Harry Potter konnte überhaupt noch in den Nullerjahren sowas wie Da Vinci Code Konkurrenz machen. Will heißen, es gibt eine Menge Bestseller, auch innerhalb meiner Lebenszeit, der Medikus fiel mir da ein, Name der Rose natürlich, über den haben wir gesprochen, Harry Potter-Reihe, hierzulande hier sowas wie die Vermessung der Welt von Daniel Kehlmann, ich glaube, der sich dann innerhalb von Deutschland 2-3 Millionen Mal verkauft hat, aber all das sind wirklich nur Peanuts, also Harry Potter mal ausgenommen, im Vergleich zu dem, was da Dan Brown gelungen ist mit seinem Da Vinci Code. Also ich glaube, jeder hatte den gefühlt Anfang der Nullerjahre im Regal stehen. Jeder.
Ja, ja.
Man hätte auch gerne mal zum 3. oder 5. Mal geschenkt bekommen von irgendwem.
Ja, es ist so, das ist so der Medikus gewesen.
Ja.
Oder
ja.
Sowas. Und ich glaube, über diese Schiene sind wir auch dazu gekommen, darüber ganz kurz zu reden.
Ja, ja, ja.
Ja, ich bin mir nicht so richtig einig. Also es ist halt, ich muss ja ganz ehrlich sagen, Dan Brown ist kein guter Autor. Nein. Er kann nicht gut schreiben, er kann keine guten Figurenzeichnungen. Ich habe das auf Englisch gelesen und seine Sprachebene ist nicht besonders ausgeprägt. Die Dinge, die er schreibt, sind weder richtig noch originell. Es hat eine gewisse Faszination. Das muss ich ihm halt wirklich ganz, ganz ehrlich lassen, weil was er kann, ist Schnitzeljagd.
Ja.
Und da bin ich gar nicht so uninteressiert dran. Das ist halt, ich mag diese Ideen halt durchaus. Und was Dan Brown macht, ist halt im Prinzip Pulp.
Ja.
Es ist das, was hier Clive Cussler irgendwie 20 Jahre vorher gemacht hat mit seinen Dirk Pitt-Geschichten. Falls irgendjemand mal hier diesen 2005er Sahara-Film gesehen haben sollte.
Natürlich.
Und so, ne? Also von der Reihe gab es ja auch irgendwie 5, 6 Bücher. Das ist alles, das sind Groschenhefte. Ne? Nur halt eben nicht auf keine Ahnung, klein bedruckten 100 Seiten, sondern auf 1000. Aber gehaltvoller ist es trotzdem nicht. Hm. Sowas hat seine Berechtigung und ich finde, sowas liest man halt mal weg, weil man irgendwie, weiß ich, keine Ahnung, Strandurlaub macht oder sowas. Hm. Oder weil man halt das Genre mag und ich finde, das ist überhaupt nicht ehrrührig. Und da sind eben interessante Punkte, mit denen man halt arbeiten kann. Und ich werde der absolut Letzte, der eben nicht die Faszination von so etwas begrüßen würde, weil nochmal gesagt, ich arbeite ja im selben Bereich. Mhm. Und sich irgendwelche historischen oder halbhistorischen Halbwahrheiten, was sind das denn? Sind das ein Viertel? Egal. Auf jeden
Fall. Halbwahrheiten sind Viertelwahrheiten, natürlich. Ja, ja.
Halbhistorische Halbwahrheiten zu nehmen und daraus eine eigene Geschichte sich auszudenken, zu spinnen, ja, und all das. Das ist völlig in Ordnung. Das ist absolut cool. Das ist, ich mag so eine Sachen sehr gerne. Wenn man denn irgendeine Form von Interesse an vielleicht auch einem dahintergelegenen Idee hat.
Ja.
Will sagen, entweder halt, ich bereichere das Genre, das reicht mir ja meistens als Idee, oder ich will unterhalten, das ist auch das ist völlig legitim.
Ja.
Oder aber ich möchte gerne, und das ist ja offenkundig etwas, was, sagen wir mal, vielleicht nahe liegt, wenn man so ein dickes Buch hat, ich möchte auf irgendetwas anderes hinweisen, auf irgendetwas, was mir persönlich wichtig ist, und ich nutze das Genre und die Ideen halt, um darüber an etwas anderes ranzukommen. Hm. Und Dan Brown in all seinen Büchern, ich habe die ersten beiden, die nicht mit Robert Langdon sind, habe ich nicht gelesen, aber die Robert Langdon Bücher habe ich ihm alle gelesen, tut immer so, als hätte er irgendein Interesse an irgendetwas, und dann bricht er aber vorher ab.
Ja.
Und bezieht sich eigentlich nur auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, um für eine, sagen wir mal, weitestgehend uninformierte Masse zu wirken, als hätte er voll den Plan. Und das geht mir super auf den Keks.
Ja, ja.
Und das ist halt, nun möchte ich jetzt nicht das Ganze ausführlich in eine Kritik von Dan Browns Büchern ausarten lassen, aber ich wollte das gerne mal vorweg schicken, aus welcher Richtung ich halt komme, wenn ich mir die Da Vinci Code Adaption angucke, weil ich glaube, dass sie als reine Verfilmung, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, des Buches, gar nicht so weit weg ist von dem, was Dan Brown gemacht hat. Also vielleicht sogar so, vermutlich sogar so nah dran, dass man rein theoretisch auch einfach die Kamera hinter Tom Hanks' Schulter hätte platzieren können und ihn dabei abfilmen, wie er die Seiten des Buches von Dan Brown umblättert. Das wäre vermutlich genauso spannend. Und das heißt also, auch als Adaption mit einer eigenen Handschrift, einer eigenen Idee, was man dann tatsächlich aus dem Stoff holen könnte, bleibt der Film zu kurz. Und deswegen scheue ich mich eben, das Wort Adaption überhaupt für diesen Film in den Mund zu nehmen. Verfilmung hingegen passt sehr gut.
Okay, wow, das war jetzt eine ganze Menge.
Oh ja.
Nee, überhaupt nicht. No need to be sorry, weil ich habe tatsächlich auch dem nicht viel hinzuzufügen, weil ich keine Erfahrung aus erster Hand habe mit den Romanvorlagen. Ich wünschte, ich könnte so eloquent formulieren, mit welcher Haltung ich da rangegangen bin, um vielleicht auch möglicherweise dem Shitstorm, der mir gleich entgegenweht, nicht von deiner Seite, aber von Menschen, die uns hören und denken, hey, das ist so einer meiner Lieblingsfilme, ich liebe die Bücher, ich liebe den Film, der mir gleich entgegenwehen könnte. Weil, guck mal, wir moderieren jetzt dieses Format seit knapp 13 Jahren. Ich bin nicht abgeneigt gegenüber palpigen Stoffen. Ich glaube, das mittlerweile dürfte etabliert sein.
Ich denke auch.
Auch in literarischer Form, ehrlich gesagt. Ich lese gerne palpige Bücher. Man möge sich, also ich glaube, keiner dürfte sich wundern, der mich ein bisschen kennt, darüber, was ich hier teilweise im Regal stehen habe. Ich habe fast alles von King bis in die frühen Nullerjahre gelesen. Ich lese Lee Child regelmäßig. Ich lese Douglas Preston und Lincoln Child, die unter anderem hier The Relic geschrieben haben, den John Dabney ja auch orchestriert hat, also die Verfilmung. Das sind alles so palpige Stoffe, auch gerne Romane rein. Also habe auch diverse Male schon erwähnt, dass ich Agatha Christie immer und immer wieder gerne lese. Das ist keine herausragende Literatur. Das sind einfach gute Puzzles, das sind gute Rätselbücher, das sind gute Abenteuerbücher, das ist auch immer so ein bisschen dieses Malen nach Zahlen oder Schreiben nach Zahlen, also jedes Kapitel hat einen Cliffhanger und man fragt sich, wie es weitergeht.
Ja.
Ich glaube aber, das kann man gut und schlecht machen und ich habe eben für mich einige Autoren, ich glaube kein Gender notwendig in dem Falle, auserkoren, die das für mich besser machen als andere. Also AutorInnen sind da durchaus dabei bei den Stoffen, die ich gerne mag. Hm. Also bei so den absoluten No-Gos befinden sich bei mir eben Leute, die ich kann die nicht lesen, weil es mir einfach zu doof ist. Dazu gehören unter anderem eben Dean Koontz, an dem habe ich mich abgeackert. Ich mag seine Schreibe nicht, ist mir alles irgendwie zu schlicht. Aber eben auch Dan Brown. Ich habe The Da Vinci Code zweimal angefangen und ich kam nicht über Seite 30, 40, 50 hinaus. Mhm. Genauso wie es mit der Verfilmung der Fall war. Ich habe dir zum ersten Mal in Gänze gesehen, auch hier immer so nach 30 Minuten gesagt in der Vergangenheit, oh, nee, ich schaff's einfach nicht. Ich habe auch Jennifer gefragt, ob sie mitgucken wollte, weil ich dachte, na gut, wie schlimm kann Da Vinci Code werden? Und sie hat ganz entsetzt reagiert mit, den gucke ich mir nicht doch mal an, den Scheiß.
Okay, cool.
Und ich dachte, wie schlimm kann es werden?
Ja.
Und ehrlich gesagt, ich muss sagen, schlimmer.
Ja.
Also ich hab nicht erwartet, dass mich der Film, ich habe befürchtet, dass er mich langweilen könnte, weil das war so mein Hauptproblem mit, nicht mit den Büchern, die fand ich blöd zu lesen.
Ja.
Also es gibt kein Adjektiv, was irgendwie Dan Brown nicht irgendwie mittlerweile, nicht in jedem Satz irgendwie fünfmal verbrät, redundanterweise. Es ist einfach die Art und Weise, wie es geschrieben wird. Ich glaube, die qualifiziertesten Kritiken, die ich von Da Vinci Code gelesen habe, da geht es weniger um den Inhalt, als vielmehr einfach, dass sich die KritikerInnen da Textpassagen genommen haben und haben gesagt, jetzt gucken wir mal, wie der einen eigentlich schreibt.
Ja.
Und das Satz zu Satz auseinandergenommen haben und das ist noch nicht mal teilweise einfach semantisch, wie auch vom Satzbau irgendwie schlüssig ist.
Ja.
Egal.
Ja.
Kann man machen, muss man nicht, ich nicht. Ich sage dann einfach, okay, dann lese ich es eben nicht. Aber ich bin eben auch kein bezahlter Literaturkritiker.
Ja.
Beim Film war das Problem einfach, es hat mich nicht interessiert. Das war nicht mein Ding. Ron Howard, ja, give or take, macht mal gute Filme, macht mal schlechte Filme, macht nie Filme, an die ich mich länger erinnere, als vielleicht eine halbe Stunde.
Mhm.
Aber ist total fein. Aber ich wollte einfach nicht. Und jetzt habe ich ihn wieder gesehen und muss sagen, ich habe das Sehen echt gehasst. Also diese Erfahrung war wirklich, ich habe es echt gehasst, jede Minute, die ich mit diesem Film verbracht habe.
Oh, das ist hart.
Ja.
Ja.
Und es tut mir ein bisschen leid, aber ich wollte deswegen auch ganz ausdrücklich vorweg schicken, ich bin nicht unabgeneigt gegenüber auch trivialen Stoffen, wenn sie, wenn es denn eben gut gemacht ist oder für in einer Art und Weise, die ich unterhaltsam finde.
Natürlich.
Und muss auch fairerweise zugeben, dieser unglaubliche Massenerfolg, den Dan Brown eben genossen hat, den ich ja wirklich als erster hat mitbekommen habe, weil ich war sehr, sehr am Leben zu der Zeit und habe sehr, sehr wach Literatur auch rezipiert mit Anfang, Mitte 20 im Literaturstudium steckend.
Ja, ja, ja.
Das hat mich schon hart genervt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, auf jeden
Fall. Dass Leute redeten, als sei das hohe Literatur von diesen Büchern.
Das kann ich total verstehen, aber ich glaube, das war auch der Grund, warum ich sie angefangen habe zu lesen, weil ich war ja auch mitten in meinem Englisch-Literaturstudium zu der Zeit. Und es war erst war es reines Interesse, weil es eben so ein Riesenerfolg hatte. Dann war es so ein bisschen wie ein Autounfall. Aber letztendlich war es auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen Abwechslung. Ne? Wenn du die ganze Zeit so Dinge liest, wie, weiß ich, keine Ahnung, Northanger Abbey oder sowas. Ja, und andere.
Ich habe andere Sachen gelesen damals.
Also. Percy Bysshe Shelley und diese ganzen Sachen, die liest er, dann halt mal zwischendurch ein bisschen Dan Brown. Das hat schon ein bisschen gut getan. Und nochmal gesagt, rein von den Ideen her, die diesen ganzen Sachen zugrunde liegt, habe ich ja durchaus ein Faible für. Ja, ich habe sehr gerne Baphomets Fluch zum Beispiel gespielt.
Oh damals, ja, schönes Spiel.
Fate of Atlantis und sowas.
Ja.
Ja, Indiana Jones. Und all so eine Sachen. Nochmal, ich habe es heute schon zwei oder dreimal gesagt, ich sag's jetzt nochmal, offene Türen werden eingerannt.
Also ist nicht vergleichbar. Ich meine, klar, das Genre ist dieselbe Genre-Schublade, aber es ist nicht qualitativ nicht mal ansatzweise, dass
Richtig.
Du was jetzt ein Spielberg mit einem Indiana Jones
Richtig, macht. Genau. Aber genau darauf will ich, glaube ich, hinaus. So, und jetzt um mal zu dem Film zu kommen, auch das ist natürlich so ein Punkt, weil ich finde ja Ron Howard, ja, Hit or Miss, von mir aus, aber ich finde ihn halt wirklich grottenlangweilig.
Ja.
Was echt so ein bisschen sich auch darin widerspiegelt, dass wenn ich an Ron Howard denke, denke ich erst an Happy Days.
Ja.
Ja. Ich denke halt tatsächlich erst an Richie Cunningham und den Fonz, bevor ich an irgendeinen Film von ihm denke, den er gedreht hat. Ja? Bis mir dann irgendwann zum Beispiel halt, während ich dann irgendwie schon 2 Stunden Da Vinci Code geguckt habe und da Tom Hanks irgendwie in der Kathedrale da oder in der Kirche sehe und er da irgendwie dieses Grab imaginiert und dachte so bei mir, ach stimmt, Ron Howard hat ja auch A Beautiful Mind gedreht, ein Film, den ich hasse bis zum Abwinken.
Oh ja, ich auch.
Und dachte bei mir, okay, da kam der Scheiß her. Also,
das sind dieselben Visuals. Ich dachte, oh, coole Idee. Ach nee, stimmt ja. Das sind ja die Beautiful Mind Tricks.
Und so, ja. Also von daher, nein. Ron Howard ist bestimmt ein sympathischer Mensch. Ich möchte ihm das gar nicht nehmen. Und er kennt 1 Million Menschen in Hollywood.
Ja.
Weswegen auch hier die Da Vinci Code Verfilmung voll ist von wirklich guten Schauspielern.
Unfassbar, ja.
Es ist wirklich absurd. In jeder Szene taucht irgendjemand auf, der richtig, richtig gut ist in anderen Filmen.
Und aber es ist auch nicht, aber nie originell dabei. Das ist irgendwie für mich so, deswegen habe ich gesagt, das ist für mich auch so ein exemplarischer Ron Howard-Film, der ist irgendwie, das ist insofern, dass er eben sehr, sehr wertig aussieht und hochkarätig besetzt ist und man kann ihm auf einer rein technischen Ebene nichts vorwerfen. Und dennoch ist nicht ein inspirierter Beat irgendwie dabei. Natürlich Audrey Tautou und Jean Reno und Ian McKellen und all das sind große, große Namen. Mhm. Aber sie sind doch die komplett naheliegendsten Namen, um diese Rollen zu besetzen, wenn man eben viel Geld hat.
Absolut. 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 Ja.
Und Paul Bettany ist da drin, weil er wahrscheinlich viel Spaß hat, dabei Beautiful Mind mit ihm zu drehen. Ja.
Paul Bettany ist sogar als Vision besser als hier. Aber ist egal. Und es ist, du hast natürlich völlig recht, ja? Wenn man halt da irgendwie, keine Ahnung, so ein shady Bischof haben will, natürlich nimmt man Alfred Molina. Ja? Und es ist, wenn man einen Gastauftritt von einem distinguierten Schauspieler Gesichtsbekannten haben will, der tough wirken kann und dem man nicht traut. Natürlich ist es Jürgen Prochnow. Es ist alles sehr, sehr, sehr offensichtlich. Ja? Also von daher, ja. Ich weiß
soll
ja
ich
auch.
Soll ich kurz die Inhaltsangabe vorlesen?
Ach, bitte, tu uns das an.
Geschrieben hat sie Ulukai.
Aha,
okay. Die ist relativ neu tatsächlich und das 100 Mal abgerufen steht hier und 2023 ausgeschrieben. Keine Ahnung, vielleicht hatte bis dahin niemand bei der UFDB Lust, eine Inhaltsangabe zu Da Vinci Code zu schreiben.
Ich war ganz erstaunt festzustellen, dass der schon 20 Jahre alt ist
fast. Der ist fast 20 Jahre alt, ja.
Krass.
Nach dem furchtbaren und grausamen Ritualmord am Museumsdirektor des Louvre wird der international hochgeschätzte Experte und Harvard-Professor Robert Langdon, das von Tom Hanks gespielt, zu Rate gezogen. Die in der Körperhaltung wie des vitruvischen Mannes von Leonardo da Vinci aufgefundene Leiche gibt erste Hinweise auf die Täter und zusammen mit der Polizeikryptografin Sophie Deveux und Audrey Tautou ist das, die auch die Enkelin des Ermordeten ist, verfolgt er eine Spur aus kryptisch mysteriösen geheimnisvollen Hinweisen hin zu einer uralten, sagenumwogenen Bruderschaft, die seit 2000 Jahren existieren soll. Und nicht nur das, diese Bruderschaft hütet ein extrem machtvolles und gar unglaubliches Geheimnis, welches den christlichen Teil der Menschheit in ihren Grundfesten erschüttern könnte. Punkt, Punkt, Punkt. Der letzte Satz referenziert das, worüber alle sprachen auch, oder nicht alle, aber viele Menschen sprachen eben auch Anfang der Nullerjahre, das Buch sei eben, ein Sakrileg, so wie es auch der deutsche Titel sagt. Also das sei eben quasi unlauter und unredlich und hat Entrüstungspotenzial gehabt. Ich glaube nicht so sehr bei mir, weil ich hatte da auch mich schon so von irgendwelchem religiösen, gläubigen Gehabe auch weitgehend freigesprochen, aber es hat einige Leute angezeckt und man las ja auch, dass nicht nur das Buch kontrovers diskutiert wurde, sondern auch der Film in einigen Territorien gar nicht im Kino startete, weil es hieß, nein, das könnte einfach religiöse Gefühle verletzen.
Ja, aber das habe ich selbst damals nicht verstanden. Heute verstehe ich es immer noch nicht.
Es adelt das Buch auch mit so einer, und die Verfilmung mit so einer Wichtigkeit, die sie gar nicht haben, ehrlich gesagt. Für mich.
Es ist eben aber auch dummerweise überhaupt nicht originell. Weil ich meine,
Dan Brown. Ich finde, hier dran ist nichts kontroverser als alles in Indiana Jones 3, oder?
Korrekt, ja. Und ich meine, als Dan Brown 2003 das Buch geschrieben hat und als Ron Howard das Buch 2006 verfilmt hat, waren diese Ideen schon wirklich altbekannt und etabliert und vor Jahren schon durchgekaut, ob das jetzt bei, keine Ahnung, Terra X war oder in denk mal an diese Akte X-Folge mit dieser Tonplatte, die da irgendwie diese Lazarus-Beschwörung wie aufgenommen haben soll oder was auch immer. Und ich glaube, als das Internet jung war, die Bubble frisch und ich irgendwie so 2000 als Online-Redakteur einen meiner ersten Online-Jobs hatte und nicht zu tun, wohlgemerkt, habe ich eben mich durch diese ganzen Netrings, ja, durchgeklickert und all diese ganzen Ideen, die, ob das jetzt die Templer waren, ob das die Merowinger waren, ob das diese Blutlinie ist, all diese Geschichten habe ich Jahre vorm Da Vinci Code schon gelesen und es war überhaupt nichts Neues und Sakrilegisches.
Ja.
Es ist, also wie gesagt, aber gut. Ja, das ist natürlich nicht...
Aber der Novelty-Faktor ist jetzt auch nicht die Maßgabe für einen Erfolg.
Nein, vermutlich nicht. Natürlich, ja. Na klar, die 80 Millionen, die das eben gekauft haben, haben das vermutlich nicht gemacht. Die hatten vielleicht nicht die Zeit, die ich hatte, 2000. Aber dennoch, ich hab die Aufregung nicht verstanden. Aber ja, nun ist natürlich meine Religiosität auch nicht ausgeprägt. Es ist, aber wie gesagt, aber ich glaub tatsächlich, sagen wir mal, mit dem Key-Twist der ganzen Geschichte habe ich auch weniger Probleme als mehr mit dieser gefakten Intellektualität.
Ja.
Und auch mit der Nonchalance, mit der eben der Film gerade ausgerechnet die einzigen Teile wegwischt, die das Buch für mich auch nur halbwegs interessant gemacht hat. Nämlich eben dieses, da steht der halt in der Galerie und guckt sich halt den toten Sonnier an und dann fällt ihm halt irgendwann auf, Moment mal kurz, das erinnert mich an was, ach Mensch, hier diese Zeichnung von Da Vinci, und dann geht er halt immer weiter, bis er halt dann irgendwie 5 oder 6 Hinweise hat, die halt alle auf Da Vinci hinweisen, die dann irgendwann im Abendmahl gipfeln, und dann kann eben Lee Teabag, T-Bing heißt er natürlich, da irgendwie noch diese ganzen anderen Hypothesen beisteuern und so. Und dann greift das halt alles zusammen und dann ergibt das irgendwie, ergibt die Schnitzeljagd irgendeinen gewissen Sinn und führt sie zu einem nächsten Punkt und zum nächsten Punkt und zum nächsten Punkt. Diese Punkte, die halt irgendwie, die palpig genug sind und interessant genug, die werden ja einfach komplett weggewischt.
Ja.
Das ist einfach zu leicht. Sie gucken sich irgendwas an, denken, natürlich, hier, dieses Madonnenbild. Und wie, natürlich, schon wieder Da Vinci. Ja, dann gehen sie hin und dann hat sie natürlich zufälligerweise auch gerade die richtige Taschenlampe dabei und dann finden sie, das ist so zack, 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 zack.
Also die Clues, die aufdecken, die Hinweise tatsächlich und die Rätsel, die sie lösen, sind so schlicht, dass sie für mich nur deswegen noch so marginal funktionieren hier und da, weil man eben hier mit Audrey Tautou, also Sophie, eine Beisteherin, ja, genau, ja, die ab immer sehr, sehr blöde Fragen stellt und auch immer maximal inkompetent wirkt und immer so, oh la la, oh oui, oh. Und ich denke also wäre die nicht und würde einem irgendwie so, als sagen wir mal, so gedachte Stimme des Publikums vermitteln, oh, ist das spannend, oh, ist das interessant, ja, das könnte ja wirklich sein, würde ich im Wechsel denken, ja, ist jetzt nicht so wahnsinnig schlau, also hatte ich mir irgendwie denken können, oder alternativ ist ja alles ein bisschen sehr weit hergeholt. Weil zum Beispiel, wenn die ab diese Computeranimation da zeigen, vom letzten Abendmahl Da Vincis, und dann schieben die ab irgendwie Figuren rum und deuten halt verschiedene Bildelemente und machen ab einfach so ein bisschen, interpretieren die Symbolik des Ganzen, denke ich mir so, ja. Also wenn jetzt nicht Audrey Tautou da daneben stünde und die ganze Zeit sagen würde, oh la la, oh wow, und hab irgendwie, ich denke halt immer an dieses Tim und Eric Meme da, was rumgeistert mit dem Typen, der Mindblown, irgendwie, dessen Kopf da explodiert.
Ja.
Wenn sie mir das nicht vermitteln würde, dieses Gefühl, würde ich die ganze Zeit denken, ich gucke irgendeinen drittklassigen YouTuber zu, der hier gerade irgendwelche Fake News angeblich exponiert und sagt, jetzt erfahren wir die Wahrheit in meinem Video, Leute, guckt mal alle zu, guckt mal, hahaha.
Ja. So etwa auf der Ebene funktionieren irgendwie so Flat-Earther-Videos und sowas. Ja. Aber ich finde aber eben auch, dass Robert Langdon keine besonders gute Figur macht. Also ich meine, abgesehen davon, dass Tom Hanks auch jetzt nicht meine erste Wahl gewesen wäre für die Rolle, stolpert er eben auch nur so, da so durch. Und er wirkt halt zu keinem Zeitpunkt so beflissen, wie der Film einem vermittelt, dass er sein sollte, weswegen der Ermordete ausgerechnet ihn halt haben möchte. Ich meine, es ist natürlich auch ein gewisses Problem, das der Film hat, muss man ja auch mal zumindest nicht unerwähnt lassen, dass der Grund, warum Langdon da überhaupt drin ist und warum eben auch sagen wir mal hier, Jean Renaults Kapitän Fasch, sich so wundert, warum Saulnier, also der Tote, ihn da direkt erwähnt, in der Tatsache liegt, dass es halt ein Buch davor gibt, dass sie eben als zweites verfilmt haben. Ja. Dass dadurch, dass eben Langdon das tut, oder das in dem ersten Buch tut, was er hier in dem zweiten Film tut, ist er halt weltbekannt zu dem Zeitpunkt, dass der Da Vinci Code halt auftaucht.
Ich denke gerade an einen anderen Film mit Jean Reno, der exakt 10 Jahre zuvor rauskam, der erste Mission Impossible, und ich dachte, ja, da habe ich aber auch, die Story ist auch null schlüssig.
Ja,
und
ja,
ich stelle sie trotzdem nicht in Frage, das Gezeigte, weil es eben so gut inszeniert ist einfach und so nicht dumm geschrieben.
Vielleicht hätten wir über den reden sollen zum 500. Wer weiß.
Ja.
Das wäre aber auch hart geworden. Naja.
Ja?
Ja, naja, du weißt, was ich zu dem stehe.
Nicht mehr lange. Ein bisschen lieben, glaube ich, vom Wiedersehen.
Seufzt.
Bestimmte Sachen nie, ich weiß, aber ja, andere Sachen schon.
Ja. Ja, okay. Ja, würde ich nicht mal als abwegig bezeichnen. Vielleicht sollte ich mich ranwagen. Du hast recht. Aber ist auch wurscht, jedenfalls, aber es ist eben, der Film steht sich halt in vielerlei Hinsicht selbst im Weg und das halt, sagen wir mal, über seine eigene Belanglosigkeit hinaus, wenn man sich drauf einlässt. Und ich habe es halt auch wirklich versucht. Deswegen sage ich auch, ich bin dem Film halt diesmal gar nicht so böse wie sonst, weil ich eben einfach über bestimmte Dinge hinweggeguckt habe.
Ich weiß nicht. Ich habe ihn jetzt zum ersten Mal gesehen. Ich habe ihn, wie gesagt, als ich dem Film zum ersten Mal begegnet bin, ich wäre nicht auf die Idee gekommen, den im Kino zu gucken, weil warum? Basierte auf einem Buch, das ich nicht lesen wollte. Und dann schlug er irgendwann mal im linearen Fernsehen auf. Und ich habe ihn angefangen und dann links liegen lassen, weil da war ich, glaube ich, auch schon im Alter, wahrscheinlich auch schon Familienvater, alle Momente in meinem Leben, wo ich mir dachte, ich muss auch nicht jeden Scheiß gucken, wenn man das irgendwie, wenn ich nur das Gefühl habe, das klaut mir meine Zeit, dann lasse ich es eben. Also ohne schlechtes Gewissen habe ich dann immer abgeschaltet, auch beim zweiten Mal. Jetzt zu Ende geguckt und ja, irgendjemand hat das mal gut umschrieben und ich glaube, das ist auch nicht besonders originell, weil ich glaube, da steht schon 1001 und räuft sich mal irgendwo geschrieben, dass das ja quasi so Buch wie Film, aber ich kann jetzt auch nur den Film beurteilen, weil das Buch habe ich nicht in Gänze gelesen. Sowas ist wie eine filmische Adaption eines Wikipedia-Eintrags. Ein zu großen Teil fiktionalisierter Wikipedia-Eintrag. Mhm. Und ich glaube, das trifft es ganz gut, insofern aber auch, dass ich natürlich mittlerweile durch die sehr viel bessere Verfügbarkeit von Online-Medien und Online-Wissen, die eben auch eine ganz andere Möglichkeiten habe, das, was der Film mir da zeigt, als kompletten Bullshit zu entlarven.
Ja.
Ich bin mitnichten mathematisch irgendwie begabt, aber ich habe vage im Hinterkopf gehabt, was eine Fibonacci-Folge ist, bevor der Film anfängt, mir das zu erklären, haarklein. Ja. Und wenn der Film dann 30 Minuten später sagt, und eine Fibonacci-Folge ist nicht besonders gut, ist nicht besonders schwer, selbst für einen mathematischen Noob wie mich nachzuvollziehen. Ja. Ne? Das ist einfach immer eine Zahlfolge, wo sich eben immer die Folgezahl quasi die Summe ist der zwei vorhergehenden Zahlen. So. Sehr, sehr einfach. Wenn dann an 6. oder 7. Stelle eine Zahl steht, die nicht diese Reihe gehört, dürfte das jedem auffallen. Mhm. Selbst im kompletten Honk, wie
natürlich
Tom Hanks, der eben, was ist der, Zeichendeutungsforscher?
Ja, so ist
Symbologe?
Ja, so ist
ja. Master Symbologist. Dürfte das jemand auffallen? Der Film prokrastiniert das und gibt einem erst so eine halbe Stunde später zu verstehen, hey, Moment mal, die Fibonacci-Folge stimmt so gar nicht. Ich dachte mir, ach.
Ja. Aber das ist tatsächlich, glaube ich, das ist einer der Punkte, der mich am meisten stört, dass der Film mich als Zuschauer für blöd hält. Er kommt daher mit einer Bräsigkeit, in der er...
Oh, die Vorlesungsszene zu beginnen.
Ja, genau darauf wollte ich hinaus. Der kommt halt rum um die Ecke und sagt, ihr seid alle völlig bescheuert und jetzt zeige ich euch mal, wie geil schlau ich bin.
Ja. Hier, was bedeutet dieser Bildausschnitt?
Ja, nein.
Das ist Poseidon.
Ah, genau. Klug guckst du da an. Nein, Spanien würden sie euch widersprechen. Ah, oh, finde ich das widerlich. Ganz,
Hate
ganz
furchtbar. Racism.
Ja. Nee, also Gott, ist das kacke. Und ich glaube, die Buchszene ist ein bisschen besser, aber ich möchte mir auf meine Hand nicht für ins Feuer legen. Vielleicht muss Ron Howard hier halt einfach Sachen wirklich verkürzen, aber wie soll ich sagen, dadurch funktionieren die Clues eben auch nicht mehr. Ich glaube, der Film versucht eben zu zeigen, wie unglaublich schlau seine Figuren sind und wie doof das Publikum ist dabei, und da fühle ich mich eben auch echt mies angefasst von. Und irgendwann gibt er das halt komplett daher. Ja, und sagt dann halt einfach, jetzt bin ich nur noch Actionfilm. Und hetze die Figuren von links nach rechts und durch über Kontinente, vielmehr also Staaten. Und ja, keine Ahnung. Es ist
so ein Geschmäckle. Ich habe mich auch gefragt, die ganze Zeit auch durchaus selbstkritisch, bin ich da vielleicht auch zu sehr geprägt durch den Anti-Amerikanismus, den zum Teil auch meine Eltern mir vererbt haben, dass ich immer dann gleich so denke an diesen US-amerikanischen Kulturhegemonialismus, wenn immer so dieses Gefühl habe, zu Beginn, wenn eben auch die alle Franzosen, die wir da sehen und auch Paris selber immer in so einer Postkartenart und so Schönheit dargestellt wird.
Natürlich.
Und der ermittelnde Staatsbeamte stellt sich dann auch gleich vor mit, ja, ich komme hier von der französischen Behörde so und so. Ja. Hey, you know, the French FBI. Und ich dachte,
also sowieso, ne? Also es ist halt, und nochmal, diese ganzen Sachen sind ja direkt im Buch, ne? Also Akiva Goldsman und Ron Howard als Autor und als Regisseur kann ich in allererster Linie nur vorwerfen, dass sie nichts Besseres zu tun hatten, als einfach nur das Buch zu verfilmen und keine eigenen Ideen, Gedanken, Handschriften oder irgendwas besser zu machen. Mhm. Denn Brown kann ich vor allem vorwerfen, dass er schreibt im Sinne von, guck mal was, oder ich weiß was du nicht weißt. Ne? Und dann sich dabei unglaublich clever vorzukommen, wenn er dann eben hier Fasch halt über die Pyramide vom Louvre lästern lässt zum Beispiel. Und ich denke so bei mir, das hat er doch auch nur in irgendeinem Reiseführer gelesen. Ja, weil ganz ehrlich, das Ding geht den meisten Parisern am Arsch vorbei.
Ja.
Aber Dan Brown ist total stolz drauf, wenn er eben den hier von Ian McKellen gespielten Lee Teabing halt wissen lässt, dass man Zitrone in den Earl Grey halt macht. Und so. Und denkst du, meine Fresse, haben wir es auch in irgendeiner Form dümmer? Vermutlich nicht. Ja. Und diese Ebene, auf der ich das alles hasse.
Ich weiß nicht, aus welcher Ecke da Dan Brown kommt, beziehungsweise hier Akiva Goldsman, falls denn eben so diese Dialogszene und auch andere vergleichbare nicht schon im Roman standen, wo man sowas als smart begreift. Also ist es so die Art von Partys, zu denen die gehen, wo man dann eben sich solche Sachen erzählt und das Gegenüber dann sagt so, das ist aber interessant, oh, das wusste ich ja noch gar nicht, das ist ja interessant, warum sind das denn gelesen? Mhm. Na, wer hätte das gedacht?
Ja.
Und ich denke mir, also wie gesagt, ich habe auch immer, ich möchte nicht den Eindruck erwecken, als wäre ich, würde ich mich jetzt hier gerade versuchen wollen zu inszenieren, als die Figur, die überall diesen Dingen steht und ich bin dem sowieso intellektuell weit überlegen und der Film wie Romanvorlage ist mir nicht gewachsen, meiner Intellektualität, meinem Intellekt. Mitnichten. Wie gesagt, ich rezipiere, dafür konsumiere ich viel zu viel und zu gerne auch triviale, möchte sagen, manchmal richtig saudumme Stoffe. Einfach nur zu meinem persönlichen Vergnügen und gucke mir irgendwie brachiale Actionkost an mit dumm dreisten Dialogen und Leute, die einfach irgendwie Scheiße aus Humor haben. Aber in dem Fall denke ich mir, also.
Gerade was die Darstellung angeht von.
Ich bin vielleicht auch etwas strenger, weil die haben 200 Millionen Dollar zur Verfügung, alle Mittel dieser Welt, um daraus einen supergeilen Film zu machen.
Absolut.
Sie tun es nicht. Stattdessen sind es Leute in Räumen, die sich die Handlung erklären. 90% der Zeit.
Es aber gerade was so die Darstellung anderer Länder angeht, und ja, das ist tatsächlich alles im Buch, soweit ich mich zumindest entsinne, es ist sehr US-zentrisch. Und ich weiß nicht, also keine Ahnung, wenn ich mal wieder irgendwie spät in der Nacht nicht schlafen kann und irgendwie auf YouTube hängen bleibe, stolper ich dann schon auch durchaus über so Reaction-Videos es ist gar nicht so lange her, also ein paar Tage, stolperte ich tatsächlich über ein Video, wo einer irgendwie sich darüber wundert und sich selber fragt, wer da nicht drauf kommen können, dass das Wort Kindergarten aus dem Deutschen kommt. Also von daher, genau, ja. Also, seufzt, ne? Aber ja, es ist halt, es ist langweilig. Es ist halt einfach wirklich langweilig. Ich nehme ja nicht mal übel. Ich habe vor einer ganzen Weile mal ein Buch gelesen von dem britischen Autor Stephen Clarke, der in Paris lebt und sich sehr viel mit dieser Situation auseinandersetzt und das oftmals sehr komisch. Und der ist Journalist und ab und an schreibt er eben auch Bücher. Mhm. Und er meinte halt, er versteht natürlich, dass das halt viel, viel spannender ist, halt so eine Verfolgungsjagd zu haben vom Louvre zur amerikanischen Botschaft. Mhm. Aber wenn man sich halt so ein kleines bisschen in der Topografie von Paris auskennt, dann weiß man, dass es einfach einmal recht um die Ecke ist.
Ja, okay. Ne? Ja, verstehe ich.
Dem würde ich zustimmen.
Ja.
Es ist in Ordnung. Es ist völlig in Ordnung, halt die Realität zu biegen, um halt auf Punkte zu kommen, die sich halt in einer Story gut machen. Und deswegen habe ich auch überhaupt kein Problem, dass eben, was ich kann, und diese Freitag der 13. Nummer komplett aus dem Hintern gezogen ist, dass eben bestimmte Faktoren halt einfach wirklich, geschüttelt, nicht gerührt sind. Es ist alles in Ordnung für mich. Es ist, ich habe da überhaupt kein Problem. Die Art und Weise, wie er es verkauft, damit habe ich ein Problem.
Ich habe damit ein Problem, ja, tatsächlich.
Wenn und deswegen habe ich eben auch gerade in unserem Werbeblog eben zum Beispiel meine Mystery-Geschichte da mal erwähnt. Das ist alles komplett erstunken und erlogen, was ich mir da gedacht habe. Ich habe auch nur irgendwelche historischen Fakten genommen und gesagt, ach, das ist ein lustiger Ausgangspunkt, jetzt mache ich mal was draus.
Ja,
aber ich behaupte zu keinem Zeitpunkt, dass das in irgendeiner Form richtig und wichtig wäre, ich hier irgendjemandem was erkläre und mindblowe ohne Ende. Aber das ist genau das, was Dan Brown tut und damit habe ich ein Problem.
Ich glaube, auch hieraus hätte man einen tollen, temporeicheren Stoff machen können, sehr viel actiongetriebener und durch vielleicht auch vordergründige Thrills, als wieder und wieder einfach zu stagnieren und Leute da verharren zu lassen, zu sagen, so, jetzt haben wir eine weitere Dialogszene, in der wir in 15, 20 Minuten Menschen die Handlung erklären.
Ja.
Das funktioniert für mich und ich glaube auch für einen großen Teil des Publikums, weil der Film war unglaublich erfolgreich, der irgendwie Geld gemacht, noch und nöcher, genau wie der Roman. Weil das eben alles so hochwertig inszeniert ist und so hochkarätig besetzt. Natürlich, wenn da Leute stehen wie Ian McKellen und Tom Hanks und Rito Tu, dann höre ich denen eben zu, weil das sind alles weltbekannte Schauspieler und Schauspielerinnen.
Ja.
Und der Film lässt sich da auch nicht lumpen. Es gibt kaum eine Nebenrolle, die nicht mit irgendeinem klingenden Namen da besetzt ist. Mhm. Und das, ich glaube, das macht es einen gewissen Teil des Publikums erträglich. Bei mir hat es, glaube ich, einen gegenteiligen Effekt, nämlich insofern, dass ich da sitze und denke, was für eine Verschwendung.
Mhm.
Was für eine Verschwendung, die Leute, denen so wenig zu tun zu geben, was irgendwie interessant ist. Ich weiß, warum er das macht. Das ist wahrscheinlich alles sehr, sehr lukrativ. Die Gehaltschecks werden exorbitant groß sein. Tom Hanks kann mir nicht erzählen, dass er die Kohle braucht, aber er nimmt sie eben gerne alle paar Jahre mal mit und macht bei der neuen Robert Langdon-Verfilmung mit. Und Ron Howard kann mir auch nicht erzählen, dass er künstlerisch ach so motiviert war, diesen Film zu machen. Aber ich glaube, das gilt für 90% der Filmprojekte, die er annimmt.
Ja, vermutlich.
Ich wünsche einfach, dann wäre es ein bisschen treibender, ein bisschen temporeicher, ein bisschen, ich weiß nicht, dieses ständige Innehalten und dann an einen Punkt kommen, an dem ich denke, ja, wieso habt ihr mir das nicht erspart? Dieser Freitag der 13. Nummer ist auch so ein Ding. Ich glaube, diesen Dialog hätte man auch führen können, aber mit diesen quasi animierten PowerPoint-Präsentationen, die man dann da zeigt, Beautiful Mind inspiriert und dann Audrey Tautou auch jeden dümmlichen Gedanken ausformulieren lassen, inklusive, daher kommt Freitag der 13., alles klar, ist so, ich denke, lasst mir doch einfach ein bisschen eigenen Gehirnschmalz, den ich einfach mal umwälzen kann in meinem Quadratschädel.
Absolut. Nehmen wir hier mal National Treasure, Nicolas Cage, das Vermächtnis der Tempelritter.
Ja, ist nicht schlecht. Unterschätzter Film.
Absolut. Und der ist Bullshit von vorne bis hinten und er steht dazu.
Ja, natürlich.
Und ich bin da, zu jeder Zeit. Den zweiten finde ich nicht so geil, aber der ist temporeich, der ist pulpig, der ist eben auf der gleichen Clive Cussler-Ebene wie Dan Brown. Und er ist sich nicht zu schade, dem dazu auch zu stehen. Und hier haben wir eben diese ganze, natürlich gibt es da irgendwie eine schattenhafte Verschwörung. Und natürlich gibt's da irgendwie ein Geheimbündnis und all diese ganzen Sachen hier beim Da Vinci Code. Und damit kann man hervorragend spielen. Das ist ganz, ganz toll. Das macht richtig, richtig Spaß, wenn man das macht. Aber aus irgendeinem Grund macht's der Da Vinci Code nicht. Es soll alles epischer sein, als es tatsächlich ist. Auch hier gerade in der Inszenierung leider bleibt es halt komplett vor, sagen wir mal, sämtlichen Möglichkeiten halt abrupt stehen und macht dann halt gar nichts draus, außer dass halt, sagen wir mal, Das verstehe ich in gewisser Weise, dass halt, sagen wir mal, durch die Darstellung gerade so hier dieses ganze Flagellieren und so von hier Paul Bettany, halt, sagen wir mal, mit Macht erzkonservativen Katholiken ans Bein gepisst wird.
Ja.
Da habe ich ehrlicherweise auch nicht so wirklich was gegen, aber es ist unelegant.
Ja, es ist unelegant und offensichtlich, aber du hast ja bereits Alfred Molina erwähnt, ich meine, wenn du dich schon jemanden suchst, um die quasi diesen Orden da zu repräsentieren, diesen Konservativen, dann nimmst du eben ihn und er, ich finde, er macht selbst aus den absolut blödesten Drehbuchmomenten irgendwie immer noch was
Gutes. Absolut. Ich meine, es
hat Blood is being spilled while we sit here und in dem Moment kippt natürlich ein Glas Rotwein um.
Ja,
und so.
Ja, aber auch das ist, ja, danke Ron Howard.
Das wäre auch zu viel verlangt von mir, wenn wir das abstrahieren.
Ja, ja, natürlich. Ja.
Weil Rotwein ist rot, ne? Wie Blut. Vielleicht sollten wir das doch mal irgendwie da so ein bisschen drauf eingehen.
Sagen wir mal so, also Ian McKellen zuzugucken, wie er die Szenerie kaut, das macht in gewisser Weise ein bisschen Spaß.
Ja.
Bei ihm hatte ich halt wirklich das Gefühl, der geht da so ein bisschen drin auf. Das ist schon cool.
Ja, weil er aber auch so diese Thriller-Standards sehr bedient mit seiner Figur, ne? Mhm. Der angeblich beste Freund, von dem man sich distanziert hat, so ein bisschen der ehemalige, so ein bisschen Autoritätsfigur, die sich dann später eben als der Baddie entpuppt. Ja. Genau wie sein Henchman, vorher eben Butler, der dann so Sprüche von sich gibt wie, keine Sorge, Boss, ihr Geheimnis nehme ich mit ins Grab. Zwinker, zwonker. Und ich denke mir, in dem Moment, das sind wahnsinnig wenige Momente mit Ian McKellen oder seinem Assistenten, wo ich mir dachte, ja, das ist cool. Das ist einfach so vordergründig banal und unterhaltsam und wirklich guter alter Kindtop. So, davon möchte ich mehr sehen.
Ja, genau. Okay, hier an der Stelle kommt jetzt auch mal die gebrochene Lanze. Die einzige Lanze, die ich wirklich, wirklich brechen möchte. Und die ist auf einer ganz basalen Ebene, möchte ich sagen. Weil da kriege ich immer noch ein bisschen Gänsehaut tatsächlich. Also das muss ich wirklich ernsthaft zugeben. Die allerletzte Szene, wenn Tom Hanks eben zurück zu der Pyramide schreitet und dazu die Musik von Hans Zimmer kommt, dann denke ich, das hat sich der Film nicht verdient. Das ist gerade auch im Zuge des Films ist es immer noch genauso bescheuert wie alles andere auch vorher. Es ist immer noch genauso banal und blöde und aus dem Hut gezaubert und was nicht alles. Aber alleine deswegen, weil Hans Zimmer wirklich, wirklich wirklich im wahrsten Sinne die Klaviatur da richtig spielt und eben tatsächlich auch mal die Bilder von Ron Howard zu dieser Stimmung in dieser Szene durch die Musik passt und auf einmal das Treibende, das der Film sonst die ganze Zeit vorher nicht hat, 2 Stunden lang.
Ja.
Nur diese Szene alleine. Es ist manchmal, ich muss es wirklich ganz ehrlich gestehen, manchmal, wenn ich mich inspirieren lassen möchte für irgendeinen Moment, den ich halt irgendwie auch gerne in meinen Comics mal festhalten möchte, dann gucke ich mir auf YouTube einfach nur diese eine Szene an, weil die ist wirklich gut.
Ja. Ich bin ja großer Hans Zimmer-Fan tatsächlich und ich glaube, das, was er bis so irgendwann in die Nullerjahre reingemacht hat, ich glaube, ich kann es nicht mehr genau datieren, den Zeitpunkt, ab wann ich Hans Zimmer weniger reizvoll fand, aber ich finde auch sein Score hier sehr, sehr gelungen. Er referenziert eben sehr oft sich selbst, also rekurriert auf irgendwie Motive musikalische, die er auch in früheren Filmen eingesetzt hat, aber meine Güte, das geht, glaube ich, den meisten Filmkomponisten so und ist dann auch total okay. Ich finde sein Score hier auch super effektiv.
Ja.
Und ich gebe dir auch komplett recht, die Szene ist gut, sie ist besser als 99% dessen, was wir vorher gesehen haben, einfach weil sie eben nach dem Prinzip Show, Don't Tell funktioniert, was der ganze restliche Film eben nicht macht. Der tellt einem nur die ganze Zeit. Der sagt und sagt und labert und labert und ich finde es lustig, mir fällt da bei das Stephen Fry-Zitat ein, aber das zur Romanvorlage, er hat irgendwie das als verbalen Dünnschiss oder Arse-Gravy bezeichnet, was Dan Brown da schreibt, was ich sehr, sehr schön fand, aber ich finde, ich habe, wie gesagt, die Romanvorlage nicht gelesen, aber auf den Film trifft es auf jeden Fall zu, weil Leute reden die ganze Zeit und es ist so ein bisschen so diese letzten 5 Minuten, so als hätte Ron Howard und sein kreativer Stab da zum ersten Mal so erkannt, hey, warte mal, ach, das ist immer noch ein Film hier. Ja, dann lass uns den Leuten noch was bieten fürs Kino.
Ja,
Nämlich ja. ein paar coole Klänge und Bilder ja. und irgendwie große, große Gesten. Und bis dahin ja. ist das alles so. Ich glaube, selbst dieser große kataklyktische Moment da, wenn das ganze Geheimnis um den Gral und Maria Magdalena gelöst wird und Rito Tus Rolle, die sich eben auch, die man eben auch von einer Meile entfernt ja, kommen ja, sieht, weil warum ja, ist sie sonst in diesem Film, ja, außer ja. da rumzuhängen und zu sagen, oh, wow, interessant. Mhm. selbst der funktioniert für mich nicht. Mhm. Wo ich denke, wer sind diese ganzen Leute? Wir sind die Hüter des Geheimnisses. Wir mhm. waren die ganze Zeit bei euch. Ah ja, okay.
Ja, es ist eben auch dieser ganze, diese Vieldeutigkeit der Hinweise, die mhm. dann aber durch Zufall mehr oder weniger dann auch immer stimmen in ihrer Deutung durch ja. Langdon und Sophie Neveu, dass dann letztendlich sogar irgendwo dann Schottland, wo ist Rossland? Ja. Führt. Ja. Und natürlich ist da irgendwie die halbe Familie und der Rest der Verschwörung da oder der Hüter. Und aber nein, in Wirklichkeit ist es ja eigentlich dann wieder am Ausgang. Also, es ist halt alles, es ist nicht halb so clever, wie es glaubt zu sein. Und ich weiß nicht mehr so ganz genau, ob der Film das in irgendeiner Form thematisiert, aber hier in der das Buch ist thematisiert. Aber ich habe mich hier im Film mehrfach gefragt, warum eigentlich alle Hinweise auf Englisch sind.
Ja, ich glaube, deswegen, weil ich vorhin sagte, US-amerikanischer Kulturhegemonialismus und immer diese US-Sicht auf alle Dinge, auch viele dieser Worträtsel funktionieren ja nicht, wenn man nur ein bisschen Bildung hat aus dem germanischen oder romanischen Sprachschatz, weil dann ist es alles nicht mehr besonders rätselhaft. So stehen die natürlich öfter vor irgendwelchen Worten und Texttafeln oder Pergamenten und sagen, was könnte das wohl bedeuten? Und wir als jetzt sagen wir mal Deutschsprachige oder Menschen, die vielleicht auch eine zweite Fremdsprache sprechen, die nicht Englisch ist, sitzen da und denken, oh, Sub Rosa heißt ja nicht nur Sub Rosa, sondern man könnte das ja auch nicht englischsprachig lesen, sondern es könnte auch Sub Rosa, also unter der Rose nach dem Latein. Ja. Und ich bin nicht wahnsinnig stolz irgendwie auf mein Latinum. Es ist komplett nutzlos, genauso wie der Großteil meiner humanistischen geprägten Bildung. Aber es ist schon cool, sagen wir mal, ein bisschen mehr zu sprechen als nur Englisch und den ganzen Tag Burger zu fressen und irgendwie Paris nur als so eine Postkartenidylle wahrzunehmen. Aber ja, vielleicht kann ich dem Film auch nicht böse sein. Ich meine, er ist in Hollywood entstanden. Er ist wahrscheinlich für ein primär amerikanisches Publikum konzipiert. Da hat sich auch der Roman eben am besten verkauft. Und dann stört man sich vielleicht auch nicht daran, wenn alles so sehr, sehr US-ig ist und eben London nur die Tower Bridge ist und die St. Paul's Cathedral und Paris ist eben nur der Louvre und ein paar schöne Cafés und
der Eiffelturm, den sollen wir auch mal ganz kurz sehen.
Ah ja, der Eiffelturm natürlich auch, ja. Was mir auch aufgefallen ist tatsächlich, ich finde das immer so lustig, klar, wenn sie so on location drehen, wie du es auch bereits gesagt hast, und die dann immer wieder an denselben Geschäften, Immobilien, wie auch immer, Gebäuden vorbeilaufen und man eben sieht, okay, die haben wahrscheinlich 50 Meter dieser Straße gehabt, aber nicht mehr.
Ja.
Fand ich auch witzig. Aber das ist so eine Nitpickerei, wenn ich da denke, Audrey Tautou und Tom Hanks laufen zum dritten Mal an derselben roten Telefonzelle vorbei, die jetzt so ein gutes Visual für London abgibt. Aber
ja.
Ich begegne mir auch in anderen Filmen. Fühle mich extrem oft bei diesem Liam Neeson-Film Unknown oder Unknown Identity.
Ja, genau, der in Berlin
ungefähr
spielt.
8 bis 10 Mal an der Galerie Lafayette vorbeifahren bei der Verfolgungsjagd.
Ja, die auch ziemlich cool ist. Also ich mag den ja tatsächlich. Den
ja, Film man sieht genau, dass sie nur diese 200 Meter Friedrichstraße hatten und nicht mehr.
Ja. Das ist wahr. Ja, natürlich. Aber das ist immer so, wenn man sich irgendwo auskennt. Ich meine, ich kenne mich in Paris halt eben auch relativ gut aus. Von daher sehe ich den. Da ist der Bullshit-Faktor halt einfach sehr hoch.
Ich habe mich da früher auch mehr drüber echauffiert oder irgendwie damit kokettiert, dass ich es eben besser weiß, als ich jünger war. Mittlerweile denke ich mir, so what?
Es ist alles nicht so schlimm. Es ist tatsächlich, ich finde es, deswegen sage ich halt, also als ich den damals im Kino gesehen habe, ich habe den Da Vinci Code im Kino gesehen.
Toll.
Fand ich ihn halt wirklich, ich fand ihn halt echt langweilig. Also das ist halt wirklich das Schlimmste, was ich ihm vorwerfen kann. Ich mochte die Verfilmung von Angels and Demons, also hier Illuminati, mochte ich deutlich mehr, weil sie sich auch ein bisschen von dem Buch entfernt haben. Es ist halt eben auch so, Dan Brown hat halt sich halt irgendwie...
Ich fand die Sequels sind besser, ja.
Naja, Inferno, naja, egal. Aber Dan Brown hat halt ein Muster praktisch geschaffen und das verfeinert er von Buch zu Buch. Und das macht die Sache nicht besser. Und ich finde halt Angels and Demons auch als Buch besser, weil es ihm, sagen wir mal, noch mehr den Schnitzeljagd-Aspekt hat und vielleicht einfach unbeholfener ist, alles in allem, sodass ich das Gefühl habe, da wollte er auch wirklich einfach was ausprobieren. Der Da Vinci Code ist für mich halt in Buchform einfach zu ähnlich und zu einfach zu abgebrüht. So, ne? Der weiß halt ganz genau, was er da tut. Ja. Und halt in der Filmversion von Illuminati, also das erste Buch als zweiten Film zu machen, da haben sie eben wirklich auch versucht, sich ihm zu unterscheiden. Und für mich funktioniert er in vielen Belangen halt einfach besser, er ist spannender, er ist actionreicher.
Ich glaube, so ein bisschen kürzer.
Das aber. Auch, ja. Was also auch bedeutet, dass ich mir den Da Vinci Code, glaube ich, erst gekauft habe, auf Blu-ray sogar, als er erstens billig war und zweitens, als ich eben den zweiten auch hatte. Weil den wollte ich auch tatsächlich haben, um ihn nochmal zu gucken. Und dann habe ich gedacht, okay, komm, dann habe ich halt die Reihe. Jetzt halt wieder geguckt, ich brauche das so bald nicht nochmal. Ich mag ihn einfach nicht besonders. Wie gesagt, ich war ihm jetzt nicht allzu böse, weil ich ihm von dem Film einfach nicht mehr viel erwarte. Aber er ist einfach nicht gut.
Ja. Okay, ich war ziemlich böse, ehrlich gesagt.
Ja,
es ist auch gerade wieder so ein bisschen aus mir rausgekrochen. Ich habe es ad acta gelegt, weil den Film habe ich jetzt vor 4-5 Tagen zum ersten Mal in Gänze gesehen und dann gedacht, bin ich sauer, bin ich angefressen. Das hat sich dann so ein bisschen verflüssigt im Laufe der Woche, bis wir das jetzt ja aufnehmen. Und jetzt mittlerweile bin ich wieder ein bisschen sauer, aber auch nur, weil ich mich an viele Szenen erinnere und an meine Gefühlslage dazu und mir denke, warum?
Ja.
Ich habe übrigens gerade Mist erzählt. Ich glaube, das Sequel ist gar nicht unwesentlich kürzer. Der dritte Teil ist, glaube ich, deutlich kürzer. Mhm. Aber sei es drum, vielleicht reden wir über ihn eines Tages noch, aber nur, wenn das nochmal ausdrücklich gewünscht wird. Ich mag einfach keine Filme sehen, bei denen ich zu oft das Gefühl habe, ich müsse mich jetzt schlecht fühlen, Fremdscham verspüre. Ich bin da sehr anfällig für tatsächlich. Aha. Ich glaube, das ist nicht gerechtfertigt, weil hier arbeiten Leute für sehr, sehr viel Geld, die ihren Job, glaube ich, gut machen und dafür sehr gut entlohnt werden. Und ich sollte mich nicht schlecht fühlen und dennoch tue ich es eben, weil ich mir denke, warum hat man das nicht besser gemacht? Warum? Also, eine Szene möchte ich noch zitieren und ich zitiere ungern Dialoge, man weiß das ja, machen wir auch eher selten, aber hier gibt es einfach so viele Momente mit diesem Freitag der 13. und der The French FBI, The Devil's Fish Fork und so, wo ich mir denke, das tut einfach weh, ist diese Szene relativ kurz vor Ende, wo dann in einem der zahlreichen Flashbacks dann Audrey Tautou von ihrem Onkel, bei dem sie aufgewachsen ist, erzählt und dann überrascht sie ihn während eines satanischen Sexrituals oder sowas und danach kommt ganz nicht dann auf der Tonebene der Satz "We hardly ever spoke again".
Ich glaube, das ist
ich habe kurz angehalten und dachte, fuck this shit. Und dann habe ich den Film zu Ende laufen lassen.
Ja, ich glaube, in der etwas längeren Fassung, also glaube ich noch mal eine halbe Stunde mehr oder so drauf, ich glaube, da gehen sie noch ein bisschen weiter drauf ein, dass eben dieses Sexritual, also das ist halt im Prinzip, kriege ich das noch zusammen? Die Dame, die sich da am Ende Audrey Tautou vorstellt, ist tatsächlich die Frau von ihrem Großvater, also Großmutter. Sie sind ja nicht leibliche Verwandte halt, aber die haben halt im Prinzip, also die beiden, also der junge Mann, der die Kirche aufschließt, ist ihr Bruder.
Ja.
So, und das sagt die Kinofassung nicht. Und sie haben im Prinzip die Kinder voneinander getrennt und der Bruder wächst also praktisch mit der Großmutter auf in England oder Schottland. Die Tochter wächst halt auf mit hier Sonier, dem Ermordeten vom Anfang des Films, in Frankreich. Und die treffen sich halt nur irgendwie, also die Eheleute, Großmutter, Großvater, treffen sich irgendwie einmal alle 10 Jahre oder so, um halt diese Vereinigung von hier männlich-weiblich, Kelch und Dingenskirchen da, diese ganze Symbolik, die halt da aufgebaut wird, auch gerade in der Abendmahlszene, im Prinzip in diesem Ritual da irgendwie zu zelebrieren. So, und das ist halt irgendwie ein Riesending im Buch und eben, glaube ich, auch in dieser Langfassung. Und ich denke ehrlicherweise auch, wenn sie schon die ganze Erklärung rauslassen, und der Film ist ja voll von Erklärungen, die wir nicht brauchen, dann hätten sie die ganze Szene auch rauslassen können.
Alright.
Also der Bullshit-Faktor ist halt enorm hoch und er macht nicht mal übertrieben viel Spaß.
Es tut mir leid. Grüße an Mördax, der sich diesen Film gewünscht hat. Hoffentlich nicht mit der Erwartungshaltung, wir würden den jetzt ja abfeiern, aber ist nicht der Fall.
Nee.
Ein andermal, beim nächsten Filmwunsch, der kommt mit Sicherheit. Und bis dahin reden wir über einen Bonusfilm. Wir haben uns jetzt gar nicht hier besprochen, bevor wir diese Folge aufgenommen haben, was wir als nächstes machen. Aber du kannst, Veto einlegen, aber waren wir nicht irgendwo bei Alien Romulus für die nächste Bonusfolge?
Stimmt, ja, ja, genau. Ja, ja, ich finde, den könnten wir mal machen. Wir hatten alle anderen Alien-Filme und dann hatten wir alle?
Ja.
Wir hatten Covenant nicht, oder?
Ja. Nee, wir hatten alle.
Covenant hatten auch, noch. Ja, ja? Also, diese kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ja, dann müssen wir, also dann müssen wir ja Romulus machen.
Okay. Dann in der nächsten Bonusfolge Alien Romulus und bis dahin, danke euch und auf weitere 500 Folgen oder mehr.
Genau, vielen lieben Dank. Bis dann.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Open your eyes. Witness the greatest cover-up in human history.
You're seeing all this is real?
Real enough to kill for.
You're not gonna make it!
Tom Hanks, Audrey Tautou, Ian McKellen, with Paul Bettany and Jean Reno.
You must explode the truth onto the world. Mankind can finally be set free.
The Da Vinci Code.